Ja, dann wollen wir mal anfangen, oder? Also heute ein bisschen kleiner, ein bisschen spaßiger. Es geht um die Frage, ich will hier einen Computer betreiben und welches Betriebssystem nehme ich denn? Und hier sitzen die ganzen Priester. Ja.
Jehova.
Was sie euch bekehren wollen zu ihrer Seite.
Und was?
Nicht ganz.
Nicht ganz.
Ja. Na, es geht einfach ein bisschen darum, ein bisschen ausloten, welches Betriebssystem eignet sich irgendwie für welche Anforderungen und so weiter, ein bisschen so ausloten. Die werden vorwiegend positiv argumentieren, aber die dürfen auch negativ argumentieren, wenn sie ihnen so auf der Seele liegt.
Zum Beispiel die Chat-Views.
Weil sie abkraftisch oder sowas.
So dauert.
Oder weil sie im Museum Ersatzteile bestellen müssen oder so.
Papa, habt ihr wirklich das modernste Betriebssystem überhaupt?
Ja, also wir sind schon wieder. Ich stelle erst mal vor, wie wir hier alles haben. Das ist der Holger von der Luke, oder?
Ja.
Er wird Mandrake und Ubuntu vorstellen, also gleich zwei. Wenn er das überlebt, ist schon gut. Ja, das kann er selber klären. Ich kenne mich ja nicht so.
Das kann nicht sein.
Dann haben wir einen Bionic. Oder wie heißt du eigentlich richtig?
Michael.
Okay, er macht FreeBSD und ein bisschen OpenBSD und so. Auf jeden Fall die BSDs. Dann haben wir einen Jürgen, der macht HP, es läuft noch immer UX.
Und SUSE.
Und macht SUSE auch. Wobei aber SUSE die Version von, also aus der Zeit von HP UX so, also nicht die modernen. Dann haben wir einen Uli.
Debian.
Wer Uli kennt, der weiß, er ist ein absoluter Debian-Gegner, deswegen wird er Debian vorstellen hier.
Gegner ist übertrieben.
Bitte?
Gegner ist übertrieben.
Ich erinnere an die Radiosession, okay? dann haben wir in Joe, Jonathan, der wird hier uns erklären, warum er so viel Spaß daran hat, zu warten, bis sein Rechner fertig ist, zu kompilieren. Dann macht Gentoo.
Ja, halt, er kompiliert auch. Und er auch?
Ja, ja. Dann haben wir Mike. Der stellt uns Mac OS X vor.
10! Außerdem machen wir eher die OpenDaVinci-Schiene heute. Aber das ist, ja.
Okay. Also, das könnt ihr nachher selber sagen.
Wenn du uns mehr Details über OS X
10.
Und dann haben wir den völligen Hardcore-Menschen wieder am Start.
Ja, der baut sich nachher noch den Tisch.
Er macht nicht nur das gleiche wie Gentoo, nein, er macht nur alles von Hand. Damit doppelt so lang oder dreifach so lang dauert.
Aber dann ist richtig.
Bitte?
Ja,
das geht automatisiert.
Ja, automatisiert, ohne Paketmanagement und also völlig abstrus. Das macht Nico mit Linux vom Scratch. Dann haben wir noch einen Murks, was hast du hier entschieden?
Also nicht NetBSD auf jeden
Fall. Oh, Murks macht NetBSD.
Ich kann ein bisschen was gegen NetBSD sagen.
Ja, dann musst du darüber.
Okay, ich bin für Ubuntu eigentlich, haben wir schon, aber die haben alle gesagt, ich soll hierher kommen.
Okay, NetBSD. Ja, er nimmt NetBSD
auf. Ich bin schon Joker.
Wir haben extra zu dir.
Ja, ja,
Unterstützung für Ubuntu.
Du kannst auch gerne auf Ubuntu machen. Genau, mach Open Solaris.
Okay.
Wir haben jetzt Open Solaris hier am Tisch.
Also das Ganze ist halt ein bisschen inoffizieller und freier und lustiger gedacht. Ist klar, ich nicht alles so ganz ernst zu nehmen. Ihr seid frei, ohne Rednerliste und Handstrecken und so, einfach rausplatzen, niedermachen,
Antrag auf.
Laut genug, dass die Kamera mit.
Laut, damit der Nachbarn überstimmt und dann die Mikros auffangen. Ja, und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, jeder hat hier Gelegenheit, sagen wir mal 10 Minuten ungefähr.
Nö, so 30, eine Stunde, zwei.
Bitte?
Zwei.
Ja, für Gentoo 2. Minuten Zeit, ein bisschen das Wesentliche vorzustellen. Was denn so
Gentoo braucht viel länger, weil der Rest ist jetzt zum Kompilieren drauf.
ja, so das Wesentliche, so die Grundidee hinter diesem Betriebssystem und was so die Eckvorteile sind und vielleicht noch diese Ecknachteile vielleicht. Obwohl, das erwartet dann eher irgendwie von euch. Hier kann jetzt unqualifiziert gebasht werden und ich gebe einfach mal hier das Wort Holger mit Mandrake.
Also gut. Ja, nachdem ich gestern etwas kurzfristig auf diesen Zug geworfen wurde, habe ich erstmal nur eine Kleinigkeit nur gemacht für Mandrake. Ich lasse den, wo hat er denn da immer noch?
Sind das so?
Hat der Strom?
Der andere geht.
Oh, das ist so weit, bleibt das halt stehen. Okay. Name.
Ja? That's the spirit.
Okay.
Ich gehe das mal schnell in die Kamera.
Ja, und habe mir dann jetzt erstmal Mandriva vorgenommen, weil wir Ubuntu ja leichte Überschneidungen haben. Das können wir dann vielleicht nachträglich machen. Mandriva bin ich vor Jahren draufgekommen, früher Mendrik. Die, ja, muss man ja sagen, letzte europäische Distribution. Weil alles andere ist ja nicht mehr da, ne?
Nicht brasilianisch?
Nein.
Konnektiva?
Das ist doch nur eingekauft.
Ach so.
Nicht kommerziell?
Und kommerziell, das ist richtig, ja. Okay, was zeichnet Mandriva aus? Eine wirklich sehr einfache Installation, eine sehr gute Hardware-Erkennung, hat einen übersichtlichen Desktop, hat Konfigurationstools an Bord und ist also somit zumindest das erste Mal für einen Einsteiger optimal. Mandriva setzt aber jetzt nicht nur auf die Einsteiger, sondern bietet auch ein bisschen mehr Enterprise-Linux für Firmen oder aber auch Firewall- und Live-Distribution. Also eine recht große Palette, die die da abbilden. Was gibt es noch zu sagen? Es gibt einen Mandrake-Club oder Mandriva-Club, über den man dann, sagen wir, relativ günstig an die Distribution rankommt. Was wir schon gehört haben, ist eine kommerzielle Distribution, zumindest was die ersten Wochen oder Monate angeht. Dann ist sie auch frei zu haben. Bietet Support, bietet auch über den Club-Support und sonstige Vorzüge. Was gibt's noch?
Ja. Aber Sicherheitsupdates kriege ich gleich, oder muss ich da auch als
Sicherheitsupdates kriege ich gleich, wenn ich Mitglied im Club bin. Oder aber ich jetzt diese Zeit überstanden habe, wo alles frei ist, ja klar.
Aber Moment, wenn ich nicht Mitglied bin, muss ich,
wenn ich
Sicherheitsupdates auch
machen. Wenn ich die gekauft habe, ganz normal am Laden, kriegen sie natürlich auch gleich, klar.
Nee, Moment, und wenn ich sie downgeloadet habe?
Ja, dann hast du ja die Möglichkeit,
das geht ja nicht,
darauf zuzugreifen, auf diese Sicherheitsupdates. Ohne diese Distribution kommst du da praktisch gar nicht ran.
Ach, man kann es auch gar nicht downloaden.
Du kriegst sie erst nach einer gewissen Zeit zum freien Download.
Und wenn ich es dann downloadet habe, frei?
Dann
kann ich aber auch Sicherheitsupdates kriegen.
Das ist aber zu spät, weil dann hat man schon gehackt.
Wer weiß.
Also wenn ich auf Mandriva, keine Ahnung, 5 oder was ist aktuell gerade sitzt?
10.
Und aktuell ist 10?
10 irgendwas, ja.
Okay. Ja, okay.
Ja. Wie lange dauert das, bis es zum
Beispiel? So, jetzt habe ich sie selber lange nicht mehr selbst so im Einsatz. Ein Vierteljahr oder nee, 6 Wochen, 8 Wochen, weiß nicht. So was in dem Dreh.
Also sind die Clubmitglieder Beta-Test.
Also nicht sagen, nee, es gibt eine Vorstufe der Clubmitglieder oder der offiziellen Version, die tatsächlich dann zum Beta-Test bereitsteht. Klar.
Was für ein Package Manager habt ihr?
RPM Package. Es lässt sich aber auch apt-get einsetzen.
Okay. Ja? Okay. Ja, du meinst, bei den Konfigurationstools wären sie bei. Ich glaube, GCC fehlt in der Default-Distro. Kann das sein?
Mag sein.
Ah. Konfigurationstool, richtig.
Cool.
Was ist Standard-Desktop?
Standard-Desktop ist zur Wahl KDE und
Blumen. Naja, Mandrake beide. Ist doch KDE, oder? Das ist die letzte große KDE-Distribution nach dem OpenSUSE.
Kannst Update. Du auswählen bei der Installation. Aber KDE wird vorgewählt, ja.
Okay.
Ja.
Ja, das Uni hat sich genommen. Gnome sind irgendwie die Interface-Nazis. da war noch eine Mail von Linus Torvalds an die Gnome-Entwickler.
Achso.
Die sind deswegen die Feature-Nutzer.
Achso. Oh, genau. Okay.
Das sind die alten Mac OS 9 Leute, die Gnome entwickeln. Das sieht alles aus wie das alte Mac OS 9. Sehr sympathisch.
Die sitzen auf Benutzerbank und Features.
Also der Mandriva-Nutzer ist da frei, der kann sich auch sein FVVM einsetzen. Ja?
Also. Wenn er dafür bezahlt.
Ne? Wenn er sich irgendwo noch Herdo GCC holt.
Ja. Ja, so ist ja nicht. Mandriva-Nutzer können auch auf alles andere zurückgreifen, was als RPM oder halt für die Gentoo-User alles, was im Quellcode zur Verfügung steht, klar.
Was ist denn Gentoo?
Quellcode.
Mal zugreifen.
Hat man Zugriff auf den Gentoo-Tree? Oder sind es extra eigenes?
Nein, aber die Quellcodes kriegst du ja auch
irgendwie. Ja, okay.
Du kannst immer einen LFS draus machen auf deiner
Also, da ist keiner so gebündelt.
Wenn es kommerziell ist, hast du dann auch Treiber dabei, so für WLAN-Karten und diese ganzen
kommerziellen
MP3-Codecs?
einige kommerzielle Treiber dabei. Okay. In der Distri ist eine extra CD, das sind kommerzielle Tools und Programme.
Was kostet das so?
Okay. 54 Euro, soweit ich weiß.
Einmalig. Da bin ich Mitglied und kriege für immer die Updates.
Ich kriege die Updates, solange wie ich sie haben will. Ich kriege für ein Jahr, weiß ich nicht, ein Jahr Mitgliedschaft.
Ja, für Version 10 wahrscheinlich.
Ja. Ja, also 54 Euro für ein Jahr.
Für ein Jahr. Ja. Oder 60 Euro für die Mitgliedschaft und dann ist Download frei.
Und billiger wie CCC, ne?
Und 54 Euro, glaube ich, im Laden.
Okay.
Ja? Ja, was gibt es sonst noch zu Mendrick zu sagen?
Gibt es Mendrick auch beim E-Dunkey-Shop?
Ist illegal.
Mit Sicherheit.
Mit Sicherheit.
Ja, gut.
Mach. Ja. Gibt es sonst noch was zu sagen? Auf die Schnelle mal so nicht. Also wie gesagt, für den Einsteiger eine sicherlich optimale Lösung und auch im Firmenumfeld.
Was für ich weiß noch was.
Auf jeden Fall die i86, die 64-Bit und PP bleibt, glaube ich, auch.
Auch ja.
Nein.
Ich glaube, Mandrake war doch das, wo man so einen, wo man einen USB-Stick kaufen konnte für irgendwie genau, $20 mehr. Ja. Und dann hatte man die Distribution gleich als Bootfake-USB-Stick. Das fand ich ziemlich schick.
Doch, die haben also ein paar nette Geschichten haben sie gemacht.
Ja. Als Live-USB-Stick.
Und wie gesagt, die letzte europäische Distri, ne?
Ich glaube, sie lebt noch, oder?
Wer macht Zuse von uns hier? Ja, doch, die ist, glaube ich, inzwischen wieder sehr, sehr gut. Mandriva ist, Mendrick gab es immer Probleme mit dem Namen, weil dieser Zauberkönig Mendrick, so eine Figur, da gab es einen Markenrechtsschutz und jetzt hat Mendrick letztes oder vorletztes Jahr Connectiva aufgekauft und das ist jetzt halt ein Kunstwort aus Mendrick und Mandriva, Connectiva.
Okay. Ja. Gut, danke soweit.
Jo.
Hat jemand überhaupt schon Erfahrung mit Mentor gemacht?
Ja. Doch, da sitzt
und?
Ein paar.
Und?
Ja, ich hatte Erkennung, muss ich sagen, war sehr gut beim Installieren. Nachher beim normalen Booten hat er mir immer die Soundcard nicht gefunden. Bei 9.2 und 10.1. Ich glaube, das war die Erfahrung, als ich mich von JAS 2 verabschiedet habe oder nie da rangewagt habe, bin ich dann zum Mentor gegangen, mal kurzzeitig. Und also von Installation her, wenn man es noch nicht benutzt hat, also einfach Erkennung auf dem Laptop funktioniert soweit zu dem Zeitpunkt sehr gut. Und jetzt habe ich es noch selbst, aber ich habe noch ein bisschen Pflege ein bisschen. Ich bin zufrieden, unkompliziert. Mhm. Gehe auf von Red Hat Pakete. Nur also was RPM ist im Allgemeinen kann man benutzen.
Bis auf SUSE läuft alles.
Ja,
kriegst du nur nicht hin.
Spür ich da ein bisschen Zoom?
Schade.
Braucht es zum Updaten irgendwie AX oder kann ich das auch über die Konsole machen?
Nee, geht auch über die Konsole.
Ah, okay.
Ja. Also das ist noch ein weiterer Vorteil, dass die Konfigurationstools fast alle auch auf der Konsole laufen. Ja? Also eine 1:1 Umsetzung.
Kann SUSE auch? Entrüsten für SUSE?
Wow.
Ja, das ist noch eine Erfahrung. Also ich habe Mendrick 8.2 oder nicht sowas auf 10.0 abgedellt. Das geht nicht. Aber geschafft sogar.
Das können nicht viele.
Tja,
der Gentle ja, ja. Aktuell ist die Software dabei immer?
Eigentlich immer relativ aktuell. Also verglichen zum Beispiel jetzt mit Debian.
Das ist mein Problem bei Debian, sonst schwischen wir gleich.
Nee, also die sind schon aktuell.
Die Mainbreak-Leute, die uns mal besucht haben, die haben ziemlich damit geprahlt, dass ihre Versionen sehr aktuell
waren. Ach, ich habe mich Amazon. Sie sind im Schnitt eigentlich aktueller als viele andere.
Ja, wenn die neue
war. Toll, CVS, Yippie. Ich habe
noch eine Frage.
Ja.
Wie
wenn die neue Version von irgendeinem Betriebssystem rauskommt, ist immer die aktuelle Software dabei, sogar bei Debian.
Nein.
Na okay, aber fast.
Benutzt jemand noch für die Distribution GCC 2.9 oder sind inzwischen alle oben? Es hat nämlich ziemlich lange gedauert bei ein paar.
Linux-Tools, dass sie kaputt waren und normalerweise hatte ich nur ISDN.
Also ich glaube, es lag daran, dass die Kernentwickler
sind vorher aus dem Kern raus.
Also wenn man eine aktuelle Woody hat, dann ist das gut. Weil du Woody schon zu haben bist, ne? ja, machen wir weiter, oder? Okay, wer will als nächstes? Sollen wir einfach durch die Reihe oder gibt es irgendwie...
Okay, ich setz mich um. Uli will! Uli will jetzt!
Manchmal jetzt alle, keine Sorge.
Ja, dann wollen wir uns mal ein bisschen BSD an.
Ja, also ich stelle dann mal ein bisschen FreeBSD vor. FreeBSD ist irgendwann mal 1993 entstanden. Vorher haben die sich abgesplittet von NetBSD, weil es interne Reibereien gab und auch sehr viel Ärger mit der kommerziellen Abspaltung vom BSDI. BSD ist ein System, das macht eigentlich nichts, was der User nicht haben will. Man muss sehr viel Handarbeit anlegen. Wie vielen Leuten ist hier noch die 6er Releases oder die 5er Releases von SUSE noch bekannt? Mit den ganzen RC-Skripts? So ist BSD aufgebaut. Das Herzstück ist wieder die RC-Local, wo alle Daemons gestartet werden, die man dann in ETC dann meinetwegen anpassen kann. Die Pakete werden über ein Portsystem installiert. Die liegen üblicherweise in User Ports. Da geht man in den jeweilige Package rein, macht einmal Make Install und das System zieht einmal den Source Code und passt es so an. Alternativ hat man auch die Möglichkeit, dann binäre Pakete zu ziehen, was auf Systemen, wo wenig Platz drauf ist, natürlich sehr praktisch ist. Aber man hat eben halt nicht die Vorteile vom selbstgebauten Paket. Da gibt es nämlich eine Besonderheit unter FreeBSD. Es gibt eine sogenannte make.conf in ETC, wo man direkt diverse Compiler-Flags dann übergeben kann. Man kann sagen, no X, das heißt, sämtliche Pakete, die auf X-Abhängigkeiten zurückgreifen, die werden gar nicht berücksichtigt. Und es wird einfach für die Konsole gemacht. Man hat also nicht den ganzen Strang an Abhängigkeiten, den man jetzt bei Debian meinetwegen hat. Man zieht sich irgendwie meinetwegen ein Vim, normal, und er zieht sich gleich das ganze X-Core-System dann auch gleich noch hinterher. Das hat man bei FreeBSD nicht.
Das hat übrigens Gentoo auch mitgeerbt, das ganze Zeug.
Bei Debian ist es ja nicht so, es gibt ja normale, wie das ist ja ganz fein granular aufgesplittet. Also, ich muss bloß gleich verteidigen.
Welche Vorteile siehst du von selber gebauten Paketen?
Einmal, sie sind an meine Architektur angepasst. Ich kann gleich sagen, passt es mir auf meinen AMD-Chipsatz an, also so wie ich es eigentlich auch mit dem GCC normal machen kann, eben halt per Hand. Bloß nur, dass ich das dann eben halt gleich dann zentral drin habe und ich muss es nicht für jedes Paket einzeln machen.
Dann zeigt dir dein Vim die Zeichen 0,001 Sekunden schneller an.
Was ist eine Frage? Was ist denn der große Unterschied zwischen einer Linux-Distribution und BSD?
Bei BSD ist einfach der Vorteil, man hat auch gleichzeitig ein gepflegtes Userland dabei. Also wenn ich mir jetzt einen Kernel übersetze mein komplettes System nochmal neu, werden mir auch meine ganzen kompletten Systempools auch neu übersetzt. Angepasst auf den Kernel. So dass es dann niemals zu Konflikten kommen kann. Und wenn es dann nicht durchläuft, sauber, dann mache ich es eben halt nochmal und hoffe, dass es dann das geht. Das ist vielleicht der kleine Nachteil dabei.
Der Unterschied ist einmal der Kern.
Der Kern ist einfach, ist kein monolithischer Kern, ist einfach ein Mikrokern.
Und dass es freier ist als Linux.
Ja.
Ja. Lass das mal nicht den Stallman hören, du.
Ja.
Das ist viel unfreier.
Sagen wir so, es ist weniger durch Pflichten.
Nicht so GNU.
Es ist weniger viral.
Es hat weniger Pflichten. Man kann bedenkenloser damit arbeiten. So.
Ja.
Weil es nicht so viele Pflichten beinhaltet wie andere Copy-Links-Sachen.
Ja. Allerdings ist, FreeBSD benutzt auch, hat auch einen Linux-Emulator da drauf. Böse Leute haben auch schon mal gesagt, Pakete laufen schneller wie unter Linux Native.
Was man allerdings unter FreeBSD ungefähr vermeiden sollte, das ist ungefähr Java, weil die Pakete dann teilweise dann auch sehr lange dauern, bis sie dann auf den Sun-Standard sind, beziehungsweise das IBM-Paket, was momentan in Umlauf ist, ist glaube ich bei 1.4.2 und für Linux gibt es glaube ich schon für 1.5.0 Beta oder sowas gibt es da schon. Also das sind immer so Sachen, worauf die man warten muss. Dann, was...
Gibt es Java-Implementierung mit BSD-Lizenz?
Ja, die benutzen, die können einmal die Linux-SDK können die benutzen und auch von IBM. Bloß die IBM dauert immer dann ziemlich lange.
Das ist nicht BSD-Lizenz.
Ja, nö, also es gibt keine JDK mit BSD-Lizenz. Die Apache-Leute arbeiten gerade an der Implementierung mit der Apache-License, aber... Ich glaube, die Sachen, die auf FreeBSD laufen, sind alle von irgendwo her. Die laufen halt unter BSD, ja, aber haben keine BSD-Lizenz auf der JDK. Ja.
Und wenn das irgendwas, wenn es dann meinetwegen heißt, ja, wir können es jetzt nicht so runterladen, hat man auch immer die Möglichkeit, es manuell runterzuladen. Dafür gibt es ein spezielles Verzeichnis, User Port List. Und dann geht man eben halt in die Verzweigung rein vom Ports, übersetzt es und er nimmt das Paket.
Also quasi BFS.
Nein, so ist es nicht.
Hardware Support?
Nicht so gut wie bei Linux. Das liegt aber auch einfach dabei, weil es sitzt einfach nicht so viel Manpower dahinter wie bei Linux. Linux ist einfach bekannter und da sitzen noch ganz andere Firmen dahinter. Also ja, wenn.
ACPI zum Beispiel? ACPI? Geht
das? Nvidia hat was rausgebracht. Für BSD. Allerdings kann ich dazu keine Aussage machen, weil ich zu der Zeit nicht gerade eine AT-Grafikkarte hatte. Aber ansonsten, es wird viel erkannt. Schon von Haus aus.
Alles PC. Mit dem Treiberzeug gab es doch kürzlich. Du machst auch ein bisschen OpenBSD, oder? Wie? Die OpenBSD sind teilweise ja noch härter drauf als die FSF-Leute. Die haben doch kürzlich erst irgendein Projekt gehabt, wo sie WLAN-Treiber irgendwie nachimplementieren wollten, die dann wirklich ganz frei sind oder sowas in Richtung. Da hatte ich irgendwas gehört.
Kann es sein, von MatWifi, Atero?
Ich weiß nicht genau, was es war.
Doch, also ziemlich sicher MatWifi.
Wie kriegt man es auch frei? Du hast doch Firmware-Code in der Upload und musst echt frei. Keine Ahnung, es war also irgendwie in einem von den letzten Releases irgendwas von wegen WLAN-Treiber, Yippie, oder BSD-Lizenz.
Ja, das war so. Also MatWifi, das ist so Treiber für so WLAN-Karten. Die haben Linux-Unterstützung, eine ziemlich gute, also unter zig Plattformen kein Problem und die liefern eben Sony HAL mit. Und da haben sich die BSD-Leute halt ein bisschen so reverse engineering gemacht. Und das war's halt. Und okay, da haben sie dann wohl funktionierende Treiber hinkriegt.
Okay, cool. Ja, zu der Aktualität der Pakete. Also FreeBSD ist immer ziemlich bemüht, sehr schnell auch die neuesten Pakete dann zur Verfügung zu stehen. Auch wieder über das Portsystem oder man kann es sich eben halt auch binär ziehen. Das passiert in der Regel über ein CVS-Update, wo man dann eben halt den FreeBSD-Mirror eingibt. Er holt sich die neuesten Informationen runter, passt die Makefiles an und man kann es eigentlich dann sehr schnell und problemlos dann installieren. Also ich habe es selten erlebt, dass da irgendwie ein Paket wirklich mal kaputt war.
Wir haben noch eine Debian-Ergänzung zu BSD.
Es gibt natürlich auch für Debian BSD. Ja. Schon seit längerem.
Es gibt auch einen Debian Hood.
Ja. Wie sieht es mit Multilib-Unterstützung aus, also auf 64-Bit-Systemen zum Beispiel?
Nicht so ganz gut, weil jetzt sind da erstmal die ersten Portierungen wieder gekommen. Ich glaube, von die Vierer haben i386 unterstützt und Spark. Und jetzt sind die auch dabei, das auf mehrere Plattformen rüberzugehen. Also von den BSD würde ich mal sagen, von der Hardware-Unterstützung ist NetBSD momentan führend. Weil das, ich glaube, das läuft auf allem, was eine CPU irgendwie hat.
Und was ist mit Multiprozessoren? Funktioniert
wie? Unter BSD, ja, das ist noch nicht ganz so sauber drin. Hm. Ja. Wie ich jetzt erfahren musste.
War das nicht das tolle Feature von FreeBSD, was war das neuere, 5 oder sowas?
6.
6. 5, 6. Mit irgendwelchen Locking-Geschichten und was es da alles gab.
Ja,
Mit Steinitz, oder? Nee, ist noch nicht ganz sauber drin. Ah, okay. Bei FreeBSD ist es so, dass die Entwickler dann wirklich dann sagen, okay, jetzt könnt ihr es bedenkenlos in Produktion nehmen, ohne dass da was passiert.
Bei den BSD-Leuten hast du doch dieses lustige System mit irgendwelchen Komitees oder sowas. Das ist ja im Prinzip so ein Release-Manager-Zirkel, der dann, wo man, die dann CVS-Commit-Rechte haben. Im Gegensatz zu Linux, wo halt many eyeballs blub und dann schickt man eure Diffs ein und wir gucken dann, was wir wollen. Und die haben noch ein bisschen strukturiert so alles, oder wie war das
da? Also FreeBSD, soweit ich das weiß, haben einmal ein Core-Team direkt um den Kernel. Aha. Und ich sag mal, bis die Leute da irgendwo oder ein Entwickler erstmal da rangekommen ist, muss der schon wirklich gut sein und schon wirklich sehr fähig. Also es ist nicht so, dass da irgendwie, sag ich mal, dann Wildwuchs ist oder sowas, da kommt jetzt meinetwegen dann noch eine Kernel-Erweiterung und da und da und da, mhm, und nehmen wir rein und es halb hält sich drin, sondern die prüfen das dann wirklich dann auf Herz und Nieren.
Das ist wie bei Linux, wenn Linus Torvalds sein heiliges Weihwasser drüber gäbe, ja, hat, dann ist es gar nicht.
Naja, wie war das mit dem einen Schabi mit dem Startup-Treiber mit einem Fix-Me-Kommentar drin? Ja, genau, genau. Er weiß gerade nicht, wie man flaschen kann mit dem Chipsatz, er wartet jetzt halt einfach mal, wird schon Wasser.
Und danach wartet er nochmal.
Und es war halt im Release drin. Und danach wartet er nochmal.
Also tendenziell, die FreeBSD-Releases sind echt stable. Wir hatten, das heißt wir, also bei Distributed.net haben wir für unsere Zentralserver BSD drauf, FreeBSD. Und der letzte Server, den wir ausgetauscht hatten, weil es neue Hardware gab, hatte eine Uptime von über 750 Tagen. War nicht schlecht. FreeBSD. War ziemlich cool. Also, die sind wirklich, also
wenn man USV hat, kriegt man das mit SUSE auch hin.
Wenn man jetzt FreeBSD als Desktop einsetzen will, ich sag mal hier mit, okay, USB wird aber funktionieren, mit Bluetooth und WLAN und allem Schnickschnack und 3D-Beschleunigung und so.
Infrarot.
Infrarot, geht das alles soweit?
3D-Beschleunigung müsste ich jetzt lügen. Nie benutzt.
Bluetooth zum Beispiel?
Müsste eigentlich drin sein. Also, man kann es immer dann hinterlegen. Also, im Kernel gibt es einen Fall, das heißt, ich glaube, unter FreeBSD 6 heißt, oder seit 5 heißt es Nodes. Da stehen so ziemlich alle Kernel-Optionen drin, was der unterstützt und was er nicht unterstützt. Und das trägt man dann ein.
Aber für einen Server einsetzen?
Ich würde es für beides einsetzen. Okay. Also,
was hast du privat am Laufen?
Also ich habe Debian am Laufen und ich habe FreeBSD am Laufen.
Okay. Gibt es sowas wie LVM-Modus so?
LVM? GBDB? Das ist auch sowas in der Art wie LVM.
Ah, okay.
Also,
hat übrigens HPOX erfunden.
Ich weiß.
Wenn das mal keine Überleitung war. Wolltest du noch was sagen?
Ja, das ist wohl so, wie es aussieht, ab der 6er Linie, dass man CryptoRoot out of the box machen kann.
Kannst was? Du auch noch vielleicht zu OpenBSD Sicherheitsfeatures was sagen?
Also
Sachen, die wide sonst OpenBSD nicht gibt, sondern nur in OpenBSD?
Bei OpenBSD würde ich mal sagen, was da herausragend ist, dass die Pakete eben halt wirklich komplett geprüft sind auf irgendwelche Löcher. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob sie sich auf ihrer Webseite noch damit rühmen, irgendwie mit 8-9 Jahre und nur zwei Löcher.
Nein.
Zwei schon. Eins, oder?
Ja, ja, eins. Steht zumindest auf der Homepage.
Ja. Ja. In der Default-Installation, wo ja nichts aktiv ist, außer ein SSH-Dämon. Also, so. Gesagt.
Der hat übrigens noch mal gehabt, ne?
Also
only one remote host in the default installation.
Also ich würde mal sagen, der große Vorteil bei OpenBSD ist die IPsec-Implementierung und der PF-Paketfilter.
Ich glaube, wir profitieren alle von OpenBSD. Die sind nämlich die größten Hardcore-Leute überhaupt. Die implementieren alles neu, was nicht ihren Standards genügt. Und dann haben wir irgendwann mal OpenSSH.
Und man kann
Open, was weiß ich was hier, NTP sind sie gerade neu implementieren, weil es nicht gut genug war, die sind echt hart drauf.
Auch gut implementiert.
Ja, aber was eigenes gemacht.
Teils, teils.
Also, klauen, oder?
Also zum Beispiel von OpenBSD, das PF, das ist auch nach FreeBSD rübergewandert, weil die dann auch gesagt haben, das finden wir gut, weil die alten Entwickler von IPFilter, die kamen da irgendwie nicht mehr hinterher. Und es läuft ziemlich gut und es ist auch einfach zu implementieren. Also es ist wirklich dann nur noch eine Zeile in der Kernel-Config dann rein, übersetzt den Kernel und es steht zur Verfügung. Und es ist auch sehr, sehr gut dokumentiert.
Gibt es Modul-Support, BSD? Nicht alles. Nicht.
Okay. Mikro-Kernelchen.
Ich habe mal in einem Linux-Magazin so eine Historie und eine Entwicklung von dem BSD gesehen. Die war ja ziemlich verworren, also ziemlich auseinander, so verschiedene Festelungen, wo alles hinging. Kannst du vielleicht mal so in zwei, drei Sätzen sagen, was.
Also FreeBSD bzw. NetzBSD ist eine Abspaltung von dem kommerziellen BSD 36i oder 86i? Hm? Nee, das war die 4.3er. Und NetBSD, OpenBSD, die fallen dann praktisch in diese 4.4er Reihe rein. Also zuerst gab es FreeBSD. Dann, wie ich ganz anfangs erläutert habe, haben sich die Entwickler da ein bisschen in die Pfoten gekommen. NetBSD hat dann das erste Release dann rausgebracht aus dieser Linie. Dann kam FreeBSD und OpenBSD hat sich abgespalten von NetBSD.
Aber einiges später.
Ja, die haben sich 96 haben die sich abgespalten, soweit ich das weiß. Und jeder hat seine eigenen, ja, Merkmale. Während NetBSD sagt, so, wir wollen ein Betriebssystem haben, was praktisch überall läuft, haben dann eben halt die OpenBSD-Leute gesagt, wir wollen sicher, wir so ein System haben, was sehr sicher ist.
Was ist die Philosophie von FreeBSD?
Hau rein. So ungefähr user-friendly so. Obwohl.
Nee, weniger.
Das ist NetBSD.
FreeBSD ist einfach das beste General-Purpose-System, oder?
ja, das kommt daher mit System Store.
Und das gibt es das auch bei den anderen Dienen, also OpenBSD, NetBSD?
Da ist wieder mehr Handarbeit angesagt.
Also gibt es so eine Art, ja, für BSD.
Yeah! Ja? Ja, einige Leute sagen, also FreeBSD ist SUSE der BSDs.
Also, SUSE.
Also alle ordentliche Unix-Systeme haben ein grafisches Konfigurationstool. Zum Beispiel.
Also zum Beispiel lassen Sie super konfigurieren ohne grafisches Tool.
Das ist ein gedrucktes Buch grafisch?
Nein, schon. Ja, aber könntest du dir zum Beispiel auch ein Yast installieren?
Ja, natürlich.
Ich also kann hast du auch eins.
Und RPM-Paket und alles, ja. Was ich will. Ja, mach mal weiter, Jürgen. Mach mal dein.
Ja, ich habe so ein bisschen was vorbereitet.
Oldschool.
Ich habe die Folien wirklich aus sehr. Achtung,
Licht. Oh, jetzt zu schlecht. Tageslicht.
Schön, aber die Schrift.
Ich erzähle dir was über HPUX. Ich gehe mal mit. Da halt um was zu Fuße. HPUX setze ich selber irgendwie auf den Desktop ein, habe in meinem Büro so eine kleine Workstation stehe. Da hast du mal so ein lustiges Programm vom Land Baden-Württemberg in die Workstation im Arbeitsplatz und dann hat man halt die Server nicht mehr im Keller gestellt, sondern die Workstation im Arbeitsplatz, weil da gab es Geld dafür und seitdem steht die da.
Wann war das?
Ja, schon 10 Jahre her oder so. Aber Alex hat schon ein paar Mal so ein bisschen gelästert, so von wegen altes Zeug und so. Das ist überhaupt gar nicht wahr. Nur in meiner alten Hardware, dass das so ein bisschen so das Grufti-Feeling aufkommt. So wie NextStep heutzutage auf moderne Rechner und solche Äpfel draufladen, modernes HPUX. Es ist natürlich ein kommerzielles Unix. Sprich, da ist nichts mit freien Kopierer und vom Server runterladen oder sowas.
Und das im Dorf findet schon.
findet dann schon. Ja, aber es läuft trotzdem nicht auf deinem PC. Das ist also das Zweite. Es hat also eigene Hardware. Die Pianist-Maschine von HP. Früher lief es auf der 68000er und heute auf dem Italium von IBM. Außer die eigentliche Stammhardware, das ist das Pianist-System. Und mit allen Vor- und Nachteilen, die man eben mit eigener Hardware so hat, man hat einfach nicht dieses ganze PC-Scheiß am Arsch. Ja, ganz ehrlich, ich lese immer wieder diese Hardware, diese ganzen Probleme, irgendwas zum Laufen zu kriegen, weil sich der Treiber vom Dingens mit dem ERQ vom Wummens beißt und sowas. Also solche Probleme hat man mit solcher Hardware einfach nicht, weil es gibt keinen so einen Windwuchs. Mein PC-Hardware stellt halt einfach jeder her, der wollt, der könnte irgendwie ein bisschen Halbleiter dosieren. Und HP-Hardware kommt halt von HP und dann passt es halt zusammen.
Ja, es gibt aber doch nicht nur HP-Hardware, man kann doch auch...
Ja, man kann ein bisschen was von extern kaufen, ja.
Ist natürlich auch aber alles voll, was man dazu sagt.
Ja, es ist nicht so richtig billig.
Ja, also,
wenn man das mal Platz mir musste das mal schmerzlich erfahren, als meine Maus kaputt ging. Dann wollte man also eine Mausstelle von HP. Ja, so sowas gibt es nicht.
In der Zwischenzeit finde ich was im Protokoll war das?
Eigentlich ist es eine normale PS2-Maus. Also, es gibt unterschiedliche, aber HP verkauft keine Mäuse. Sie verkaufen ein Human Interface Toolkit Set. Das besteht aus einer Tastatur und einer Maus. Also wenn man neue Maus, weiß es nicht mehr, aber genug, ja. Also wenn man eine neue Maus will, dann tut man sich gleich was Gutes und schmeißt die Bakterien, die in der Tastatur sind, mit weg. Wer lieber eine Bash oder ein GCC verwendet, kann das auch mit HPUX machen. Sind also die ganzen Pakete irgendwie verfügbar, sind auch, gibt es auch irgendwo Server, wo das Zeug vorkompiliert und in HP-fähige Pakete verpackt ist, wo man drauf ist, dass man drauf hat.
Darf man sich das denn
runterladen? Ja, das ist kein Problem. Du kannst halt nichts mit anfangen, wenn du für HP was hast.
Wie
sieht es
eigentlich aus mit Multiprozess-Support auf diesem?
Kein Problem.
Also die alte Kiste, also meine hat halt 9 Prozessor. Wir haben eine gehabt in der Abteilung, da hieß es irgendwie, das sei die schnellste Einprozessor HP und dann gibt es eine, die hat, ich glaube, 4 Prozessoren. Heutige können bis, ich weiß nicht, was halt so diese Italium-Kiste und so was gemacht hat.
Also, ich glaube 64 oder 128 sind kein Problem.
Ja.
Also,
die aktuelle Version, die 11iv2, die kann also 1 Terabyte Memory verwalten und Files bis 2 Terabyte Größe. Ich weiß nicht, was so das FreeBSD an Filegröße hinkriegt.
Müsste ich lügen. 256 MB.
Und so viele Prozessoren und also da sind schon, ist schon im High-End-Bereich. Wie gesagt, das liegt wirklich nur an der alten Hardware, dass da manchmal der Netzcape ein bisschen länger braucht.
Warum benutzt nicht der Internet Explorer?
Ich habe den Internet
Explorer. Ich weiß.
Ja. Internet Explorer, nein, ich habe abgesetzt.
Und Outlook funktioniert aber nicht.
Ja, doch, Outlook.
Die Mail kam nicht an.
Kam nicht an?
Nein.
Oh.
Funktioniert auch der vielen Leute.
Mit Gold?
Ich schätze nicht.
Nein, den Support von Microsoft ist inzwischen eingestellt.
Nein.
Aber.
Das Ding ist so viel, der ist so
auf
dem
Recht gehabt. Ich habe neueste Internet-Explorer auf meinem Plattform. Da irgendwie 3 irgendwas. Ja, also, die hätten schon relativ früh angefangen. So, erste Version war irgendwann im 1983. So genau irgendwie konnte das nicht mehr rausfinden, dass es selbst in der Wikipedia steht, so about.
nochmal Wikipedia.
Was ich jetzt gerade habe, ist die 10.20. Allerdings mit ein paar Patches mit drauf. So, ja, 2000 und solche Geschichten, dann ist das auch alles läuft. Ist natürlich alles keine Frage mit den neueren Versionen. Die
innerhalb von 10 Jahren sind von 10.20 auf 11.2 oder was?
11IV2, das ist eine sehr seltsame Art, das Zeug immer irgendwie durchzunummerieren.
Haben Sie bei Sun beraten lassen, was die
Versionierung ist? Also die Versionierung von Sun ist noch undurchsichtiger. Da gibt es ja die alte SunOS-Version, so mit 5 Punkt irgendwas, die gleichzeitig Solaris 2 Punkt irgendwas heißt. Und ab Solaris 2.6, nee, ab Solaris 2.7 heißt es dann gleichzeitig Version 7. Also hätten wir immer gleichzeitig drei Nummern, ja. Intern ist es irgendwie Solaris 2.7, verkauft wird es als Solaris 7. Und wenn man genauer hinguckt, ist es 5.7.
Sun was. Das macht Sun mit Java und andere Geschichten aber genauso. Also
ja, aber ich glaube, das ist schon einfach so ein bisschen Marketing. Und ich frage mich nicht genau, wie jetzt, warum das 11IV2 heißt.
Warum heißt das genau?
Und wie viele Releases gab es dazwischen, so ungefähr?
Also die Major Release ist halt die 11er und...
Nein, wie viele Releases gab es zwischen der 10.2 und dieser 11IV2 ungefähr?
Keine Ahnung, müsste lügen.
Zweistellig?
Ja. Da war es schon. Gut, man misst jetzt natürlich so ein Unix-Album daran, was ich so irgendwie für die Allgemeinheit irgendwie ein bisschen erbracht habe. Bei BSD ist klar, ich meine, das ist so eine ganze Linie, die man da so hat und da kennt man so verschiedene Dinge draus, das Prefix-System, der BSD-Init und so eine Geschichte. Bei HPUX sind überwiegend hervorzuheben die ACLs, die bei HPUX irgendwie so mit erfunden worden sind. Und der Logical Volume Manager, der auch von HPUX erfunden worden ist, war ja vorher schon im Gespräch.
Welche ACLs sind das jetzt? So wie zum Beispiel bei Xenius die ACLs für
File-ACLs, also welcher User darf auf welches File
zugreifen. Wird das im Kernel mit reingehauen?
Das ist letztlich Teil vom Kernel natürlich.
Was benutzen wir für das Testsystem?
Nennt sich Lauf XFS.
Promotion!
US-Abkömmling. Vergleichbar vielleicht mit XFS. Aber halt, ja, das ist ja proprietär.
XFS. Aber Sie haben auch so Veritas-Dings, wobei, wie heißt das?
Wie heißt der Backup-Hersteller Veri irgendwas? Veri, Veritas oder so. Gibt's sowas? Ha? Nö.
Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Die bieten dort auch falsche Schwimmzeit.
Also, ACLs kenne ich eigentlich irgendwie von VMS. Wo man halt irgendwie sagen konnte, ja, diese Gruppe oder sowas kann da lesen oder alle können lesen, sondern halt auch der User darf lesen und der darf schreiben, aber der darf nicht löschen oder irgend sowas.
Kann nichts ausgeprägt sind, so ACLs auch bei Linux haben, also sowas wie C-Linux zum Beispiel, weil wenn man dann zum Beispiel bestimmte Systemfunktionen für bestimmte User oder Usergruppen freigibt. Hm? Also man kann zum Beispiel im Root theoretisch den Befehl zum Systemrunterfahren wecken.
Mhm. Ja, machen wir weiter, Jürgen.
Jo.
Wir haben hier ein paar Leute am Start.
Ja. Und
ich steige mal wieder.
Das ist ein Desktop-System ein. Und deswegen ist für mich der HPU recht wichtig. Wer die frühe Version von KDE kennt oder auch schon mal der CDE gesehen hat, KDE ist sozusagen der freie Nachbau von CDE und CDE nennt sich Common Desktop Environment. Das war ein Zusammenschluss von HP und noch ein paar andere kommerzielle Unix-Hersteller, die so meinten, ja, wir müssen jetzt mal irgendwie was Gemeinsames machen, weil Sun hatte irgendwie auch Look-Zeugs und HP hatte das Rambehü und Nextgen hat wieder irgendwas anderes gehabt. Und alle schrieben, Windows ist so toll, weil es ist so einheitlich und Unix hat jeder was anderes. Dann hat sie gesagt, gut, wir haben halt auch was Geeinheitliches. Und so ist das CDE entstanden. Und eigentlich, wenn man sich das anguckt, ist CDE ein HPÜ. Und der hat alles, was man von so einem Window Manager oder von so einem Desktop System zu erwarten muss. Hat so Frontpanel, wo man irgendwie Sachen anklicken kann. Und
Screenshots.
Weißt du, was Rückschluss? KDE ist HPÜ? Nein, nicht wirklich. Also KDE, wenn du das mal anguckst, wie es sich entwickelt hat, ist es immer Windowsy geworden.
Ja.
Also dass der Start auf dem Menü drauf schaut, ist halt alles.
Ich dachte, ICM wäre nicht mehr zu toppen.
Echt?
Was? Start ist für Windows, nicht direkt.
Ja, es gibt so Session Manager, sprich, wenn man sich ausloggt, kann man sich auswählen oder kann man das auch konfigurieren, ob man irgendwie die ganzen Applikationen, die da sind, nicht abspeichern lassen will, dass sie beim nächsten Login wieder da sind und solche Geschichten. Application Container und File Manager und sowas braucht es weniger, aber das wird auch immer angeführt. Das, was heutzutage im Linux-Bereich vielleicht am ehesten damit vergleichbar ist, ist XFCE. Weil das auch so eigentlich
ein Nachbau cool. ist von der CE. Das ist aber cool.
Nachdem das KDE ist, was nicht mehr ist. Was auch noch ganz witzig ist, früher gab es eigentlich nur Xterm. HP hat ein eigenes Terminal, das HP-Term. Was ich damals irgendwie sehr faszinierend fand, im Gegensatz zum X-Term, konnte man den HP-Term ziehen, während er irgendwie ist und die Größe verändern und es hat funktioniert.
Das war auch von HP.
Was ist jetzt mit meinem Terminal hier los?
Steht doch
was ganz witzig ist, nur so zwei kleine Kalgas. Zuse ist immer gerügt worden für die rc.config oder später für dieses rc.config.de, wo die zentrale Konfiguration für Startups entsteht, ist 1:1 von HP übernommen.
Hat doch Rotkäppchen auch gemacht.
Haben die es auch gemacht?
Ja, in den 6ern war es noch drin.
Jedenfalls haben wir da immer drüber geschimpft, das sei ja kein Standard und überhaupt, und naja, es gibt halt, hat halt jeder seinen eigenen Standard und der da kommt übrigens von Happy. Und was auch ganz witzig ist, die ETC-Hosts, die ja typischerweise so bekannt ist, wo man irgendwelche IP-Adresse und Namen einschreiben kann, sowas gibt es bei HPUX für jeden User. Nennen
sich
die Sündel.host-Aliases. Und, ja, kaufen.
Das Feature, weswegen man Tausende von Dollar für die Dinge ausgeben könnte. Für die Jahre erkannt haben.
Als Präfix.
Kann sein, dann
das haben wir vielleicht lange ausgestiegen. Wenn ich jetzt irgendein tolles Programm habe,
ja, ich hatte das.
Jo,
ich
vergnügt.
Also ich schon praktisch von
6.0.1
Was ich dich danach schreibst?
KSA.
Dann kann ich keine Tab Completion.
Nö. Aber mit Escape Backslash kannst du sowas.
Was machst du dann?
Vielleicht mit Tab Completion.
Echt? Solche tolle Features wie.
Ja. Oder auch die Escape Completion.
Was macht die? Das gleiche
aus. Ja.
Gibt es auch eine Möglichkeit, irgendwelche Binärpakete von anderen Systemen laufen zu lassen? Also ich meine jetzt nicht, also zum Beispiel ja so aller Emulation oder Zwischenlayer oder sowas halt.
Habe ich noch nie was gesehen oder was, aber ja, im Prinzip.
Ciao.
Bitte, man geht zu AP mit dem Koffer Geld und sagt, bitte machen Sie mal. Das ist dann die Emulation.
So wie du halt den GCC runterladen kannst und wieder installieren kannst, kannst du ja auch irgendwie den Emulator, die runterladen und installieren.
Gibt es eine JVM? Gibt es eine JVM? Weil das kannst du nicht selber kompilieren.
Doch.
Naja,
okay. Aber ich muss also mein Browser kann Java, ob das auch extern gibt, weiß ich nicht.
Ja, das, ja, das alte Netscape 2 irgendwas Plugin. Ja.
Ich glaube schon, dass das kann. Ja.
Okay, cool.
Ich weiß aber nicht, welche Version.
Flash, glaube ich, mal Access Run von HP. Ich weiß aber nicht, wie weit das fertig geworden ist. Das war sozusagen so ein intensiven Loader, der Linux-Geschichten hätte ausführen sollen.
Also bei so modernen Dingen muss die alle passen, weil, wie gesagt, bei Hardware ist halt.
Was ist denn der typische HPX-User? Außer dir.
Ich glaube.
Also Server-Sachen, oder was machen die?
Vorwiegend Server, aber auch Workstation.
Es gibt halt einige Firmen, ja, die sich so Dinger einkaufen.
Workstations mit Titaniums drin und so, ja, für hohe Stromrechnung.
Ah, okay.
Bei den ACLs ist das etwas einfacher, als Linden Schreiben auszunehmen
oder so, dass dann die Verzeichnis erstellen oder so. Nicht, dass ich wüsste. Aber es ist halt feingranularer, weil man es halt für jeden User einzeln machen kann.
Ja.
Also
kann ich theoretisch kann ich das auch machen
unter
Linux.
In der Zwischenzeit.
Also, das
ging früher nicht.
Also,
zwischen.
Wer hat es erfunden? Nein, nein, die Schweizer.
Die haben es in der HPX eigentlich und
die. Ich erwarte es, die Schweizer.
Gut. Soviel zu HPX.
Suse.
Jetzt kommt der Abstieg. Stürzen wir ganz, ganz tief.
Das Betriebssystem mit dem Maschinen Chameleon.
Eins oben angedeutet. Ihn zu.
Den ersten Warten zu. Ich glaube, gleich nochmal Chameleon, ist sehr schön.
Schnell weg, mal.
Vielleicht noch ein Warten zu. Über die Schreibweise, also SUSE schreibt man normalerweise mit einem kleinen U und die andere Buchstabe groß. So habe ich es mal immer gelernt, weil es ist eine Abkürzung für Software- und Systementwicklung. Inzwischen, wahrscheinlich seit der Übernahme durch Novell, schreibt es nur mit Großbuchstaben. Und anfangs haben sie die Abkürzung aber richtig ausgeschrieben mit Punkte dazwischen. Also, egal wie man sieht, es ist immer das gleiche. Nein. Und da es wahrscheinlich eh niemand verstanden hat, wenn es dann selber aufgeben.
Wahrscheinlich weiß es jetzt niemand mehr.
Ja, die Firma ist 92 gegründet worden. Und damals gab es noch keine Unternehmung, weil von der Firma Hürde hatten wir ja erstmal nichts. Sondern da haben sie erstmal Slackware.
Ich mach glaub's erst,
wenn wir damals nicht schön, aber es war eigentlich ein anderes. Es gab so eine Exode mit DLD und so. Aber was ist man dann mit DLD?
Ja, darf aber nicht, ist nicht viel später gekommen.
Für Holland
Creek
gab es auch so
Züge
vom
FTP-Server. Ja, Slackware.
Oder?
Holland Creek, meine Stopp. Also, halt ein CD-Computer. Und ich meine, damals gab es halt eigentlich Slackware. Oder man hat sich irgendwie selber. Ich meine, man muss sich ja mal überlegen, wenn man irgendwie so kurz nach der Erfindung von Linux Distribution gemacht hat, da gab es ja nicht so viel, was man da zu tun gehabt hat. Ich meine, da hat man halt irgendwie die Pakete zusammengesammelt und hat so ein bisschen Installationsskripte dazu gemacht und dann hat man so ein CD gemacht.
Ja, ja.
So,
Diskette. Halt Diskette.
Und Diskette.
Genau. Ja, ja. Und meistens war die vorletzte Diskette dann kaputt.
30, 36 sind da.
So für uns ist definitiv. Aber bekannt war, das sind sie aber mit dem Zuse Linux. Also zumindest unsere beiden. Die erste echte Zuse-Version, die rausgekommen ist, war die 4.2 im Mai 96. 4.2, einfach weil 42 die Antwort ist auf alle wichtigen Fragen. Und wenn sie die 4.2 nennt. Also es gab wohl mal eine 1.0-Version, als der Kernel 1.0 rauskam. Aber es war im Wesentlichen auch das Slackware und es gab irgendwelche Versionen, die nach Jahreszahlen benannt waren. Und ab da sind sie dann angefangen, 0 zu nummerieren. Ja, und dann so 2003, 2004 kam dann die Übernahme durch Novell. Und vorher war es ja also eine AG mit Sitz in Nürnberg. Und jetzt sind sie eine Tochterfirma von Novell und sind eine eigenständige GmbH. Also man kann durchaus nicht sagen, es sei jetzt Geld, außer man war keine, also dieses brasilianische Produkt, der jetzt keine europäische Distribution mehr gäbe, nach wie vor eine Nürnberg-Firma. Ja,
die aber in Irland abrechnen, ne? Die haben in Irland ihre Finanzzentrale.
Das ist auch Europa.
Ja, ja.
Okay. Stimmt. Sie haben noch einen Briefkasten hier.
und die Entwicklung sitzt in Amerika.
Also LFS wird weltweit entwickelt.
Ja, es gibt kurzzeitige Niederlassungen in Amerika, da sind sie wieder eingestellt und jetzt sind sie ja mit Novell sozusagen, haben sie größere Niederlassungen. Jo, bekannt ist der Jast. Der eben sozusagen für Otto-Normal-User jetzt nicht für hier diese Leute, sondern halt für
Opa,
der in Lade geht und mal Linux ausprobieren will, für den ist der Jast halt vielleicht doch irgendwie notwendig. Oder irgendein grafisches Tool, so wie HPUX ein SAM hat oder Solaris hat ein Admin-Tool, können sie alle ihre grafischen Konfigurationstools. Und der Jast ist eben da, eben so eierregende Wollmilchsau, mit der man so ziemlich alles machen kann. Eine Abkürzung für Yet Another Setup-Tool. Und anfangs sind sie immer kritisiert worden, weil es sei ja so fürchterlich proprietäre Software, also seit 2004 steht es unter der GPL.
Aber nur die erste 2, nicht die erste 1.
Oh.
Die erste 1 ist nicht weit.
Die wird aber noch
beginnen. Ja,
ja,
also die
erste
2 war noch bei wirklich.
Ja, also. So meine Suse-Zeile, da war auch ihre erste 1, wie gesagt.
Der lief am Anfang, der lief.
Aber es ist halt ein bisschen weniger so grafisch. Ja. Also es ist, ich fand es auch
nicht
so
grafisch, aber... Ich weil es wahrscheinlich so peinlich war.
Ja, mal. ja, und dann hattet ihr noch so ein anderes Tool, das nennt sich SAX, für X-Konfiguration. Also ich muss sagen, wenn ihr Selenium installiert oder sowas, muss ich immer erstmal den Knopf X-Route und die X86 rüber kopieren, weil sonst funktioniert das irgendwie nicht. Bei SUSE ist es eigentlich kein Problem, da hat man das alles irgendwie missachtet.
Also so stimmt das auch. Solange man sich nicht die Maus wegschießt.
X-Entwickler empfohlen, wenn du fragst nach einem Konfigurationstool, du sollst Knopf X-Route und die Dinge rüber kopieren.
Ja, Knopf X ist
schon Debian, passt aber alles in Haus.
Ja.
Das
Tool,
ja.
Der
Knopf ist
das
Erkenntnis,
das
ist
bei
dem
ja
auch
einfach
drauf. Du machst viel zu modern.
Ja, irgendwie sitzt es mit dem legendären Problem, dass man endlich von Hand sein System zusammengefriggelt hat. Dann schaut doch mal einmal in Jast, dann geht der SUSE-Konfigurator
drüber. Ist nicht mehr. Also die haben das auch besser aufgeteilt. Im neuen SUSE gibt es jetzt nicht mehr ein großes Fein wie früher, sondern das ist jetzt schön aufgeteilt. Und wenn er mag, da wenn du Änderungen dran vorgenommen hast, dann schreib du eine sei geänderte Version eben ran.
Also das ist eigentlich ist es SUSE-Config, die dann nicht genutzt wird. Und wenn man dann nochmal dran geht, mit dem Jast zu konfigurieren, dann sagt er erstens, du hast dann deine Originalversion selber rumgefrickelt, zweitens, der SUSE-Config gibt es und er macht gar nichts mehr und man wundert sich, warum man dann Basis gibt oder sonstiges konfiguriert und es passiert nichts.
Na, das ist aber auch vorbei. Mittlerweile kann man es auch gleich hin. Also ich habe zumindest mal was unter etc sysconfig mal gesehen, dass man sagen konnte, dass Gast das ausklammern soll, wenn man es per Hand gemacht hat.
Ja, ja, das ist ja schön, wenn man das sagt, er hat es angepasst oder so, man muss da und da gucken, aber er hat es ja nicht gesagt, man muss ja Mail anpasse und anpasse und anpasse und nichts passiert. Hm?
Was ich auch nicht begriffen habe bei dem Yast, man ändert an einer Stelle was und das SUSE-Config geht über das gesamte System und eine halbe Minute,
wenn du die Datei
nicht nirgends was tun musst.
Also ich muss mal sagen, ich habe, es ist ein generelles Problem mit grafischen Konfigurationstools. Wenn man hinterher irgendwie die Config-Files per Hand anfasst und das grafische Konfigurationstool da was dran rummacht, das verträgt sich halt irgendwie nicht.
Dann nimm eine andere,
da geht's. Ich habe es auch mit Debian dasselbe Problem schon gehabt, ich habe die Modules-Conf editiert, dann kam irgendwas mit dem Debian wieder drüber und dann war es plötzlich weg und ich habe mich gewundert, wo es eigentlich hin ist. Bis ich den Kommentar da drin gefunden habe, dass man das nicht von Hand anfassen sollte, sondern irgendwo woanders editiert.
Ja,
das
lesen,
also,
aber die Kommentare stehen normal
drin bei
Debian.
Ja,
das
liest
doch
keiner.
Ja, das gibt's keine.
Ich muss
okay, tun, das lässt man doch erstmal durch den Web gehen, damit man immer was Sauberes
hat. Ich habe so konfiguriert, dass wenn du ein Teil editiert hast, rausspringst und in die Eidung geöffnet diesen Teil startest du genau da, wo du aufgehört hast zu editieren und dann liest du den Kopfzettel gar nicht.
Also das ist übrigens auch als SUSE-Konfiguration, das gleiche Problem habe ich übrigens unter Debian gehabt.
Oh, echt?
Also,
okay.
Und zwar auch schon Seit irgendwie das neue...
Ja, das ist ein Feature. Hallo, das ist von Phantom.
Also ist natürlich ist es ein Feature. Er bemängelt es gerade als Bug von SUSE.
Nein, nur dass zwei Bugs zusammenkommen. Ja.
Das ist ein Privacy-Bug, ganz klar.
Nein, das ist doch gut, wenn so Zwickel, wo du...
Das ja, aber nicht, wenn du dass es nicht existieren darf.
Lang lebe HPOX.
Also
HPOX. Das kann man mit so viel, kann man dort auch machen.
Ja, so. Übrigens, natürlich unter HPOX spricht man VI, nicht wie Vim aus. Ja.
Aber man kann auch Vim installieren.
Man kann, ja, ich habe einen Vim installiert
oder HPOX.
Oh.
Ja. Future Fanatiker.
Nano. Vim. Project Builder.
Seht.
Gut. DD.
Ich kann mich erinnern, bei Debian habe ich mal vergeblich danach gesucht, wo eigentlich der XV-Hin verschwunden ist. Das ist so ein Bild, ein Programm zum Bild angucken. Da ist irgendwann klammheimlich hinter den Weglassen aus irgendwelchen obskure Lizenzgründen. Bei SUSE ist es einfach so pragmatisch, halt mal bei Bast.
Naja, dafür in der fährt der MP3-Support bei SUSE. Oder hat gefällt schon. Das ist total pragmatisch. Mhm. Pragmatischer geht's gar nicht.
Welches
wie ist MP3, du konntest keine MP3s abspielen. Mhm.
Da haben wir wegen verschiedene Prozessor. Du musst
mich
unter
der Lehrer
was MP3
ist. Ja. Ich habe einen Laptop, da kann ich sowas abspielen.
Was ist da drauf?
SUSE. Weil Soundkarte sind ja nicht für Forschungszwecke notwendig oder irgendwie so. Gut.
Du hast doch Mühe.
Du hättest schon relativ früh irgendwie funktionierendes X11 und KDE gehabt, als andere noch Konfigurierer waren, kann das da schon, ist da schon alles laufen. Was ja auch relativ früh, was halt auch irgendwie überall der Fall ist, aber
am Anfang
waren halt viele Distributionen sehr USA-basierend Und als solche Distributor muss man halt ISDN unterstützen, weil sowas gibt es halt bei uns.
OpenBSD kann es bis heute noch nicht.
Oh super.
Das braucht man jetzt auch kaum noch.
Oh, kann es
jetzt
auch. Interessiert es auch keinen mehr.
Bodo,
frag zum Beispiel mal Ansgar.
Weil ich gerade gesagt habe,
kann das auch ein
pragmatischer Ansatz.
Ja, am Steiger kann das unnütz so Ding oder mit Asterix. Gleicher kann das was unnütz ist.
Asterix. Ist die Zuse-Distribution APM-basiert. Das ist ein Red Hat Package Manager, den sie da übernommen. Weil sie dann halt
bei Driver damit angefangen.
Die gab es damals damit. Die gab es von Anfang an mit APM.
Red Hat
Fork.
Damals schon. Im August letzten Jahres gibt es ein Projekt, das nennt sich auch die Zuse. Die nennt sich halt so ein bisschen, ja, so wie Fedora, Red Hat gehört
und
wie heißt das Ding von Mandriva, gibt es damals?
Die haben
so
ein
freies Projekt
auf dem Song.
Und bei Suse ist es eben auch Suse.
Nicht dein Tool irgendwas mit
Konfiguration. Und kurz drauf kam dann die Version 10.0 raus. Das ist so die aktuelle.
Suse kam
positiv. Und als ich gerade irgendwie mit dem
gesprochen habe,
ja, ich hatte ja durchaus irgendwie. Heute auch kommen können, wenn man die Schriftstellen sein kann, müsste er halt erst gestern irgendwie zwei Rechner mit Suse installiert und es hat überhaupt gar keine Probleme gegeben.
Wunder gibt es
ja, immer wieder. Der hat alles ausgebaut, was ich
meine. Ja, es sind ja viele Entwickler, die müssen mit arbeiten. Man muss ja auch irgendwie die Leute irgendwie bei Lohn und Brot halten.
Was?
Also wohl gerade irgendwie zeitlang zumindest, irgendwie gab es einige Leute von dem KDE-Projekt, die bei Suse waren. Ich weiß nicht, wie das heute genau aussieht. Und was ich auch mal sehr lustig fand bei Suse, unsere eigene Security-Abteilung, wie das jede Distribution irgendwie haben muss, um die Security-Patches rauszubringen. Aber die machen das sehr intensiv und haben auch eine lustige Mailingliste dabei. Und da gab es also mal zeitlang unheimliche Probleme mit diesem WFTPD. Also da kam irgendwie so alle paar Wochen irgendwie ein neuer Bug raus und Remote Rootlöcher und alle Distributionen haben fürchterlich gestöhnt wegen WFTPD. Und Suse hat immer gemeint, ja, sie hätten zwei Versionen davon, oder eine nutzen sie jetzt halt, weil sie ja die aktuelle Version, müssen sie jetzt gerade mal wieder einen Security-Patch rausbringen, wie immer. Aber man soll doch lieber die Suse-Version verwenden, sie hätte da eine ganz aktuelle Version, hätte sie mal irgendwie Security-Auditing gemacht und sie hätte mal so drüber können. Und immer wenn sie neue Bugs hätte, dann wieder eine Version ausprobiert. Dann ist immer abgeprallt und also den könntest du verwenden. Der hat keine Probleme. Kann ich mal nicht wissen. Gut. Ja. Das war's.
Ja, okay, dann mach ich mal ein bisschen weiter mit.
Aber hier hat der lustigste Pinguin.
Deswegen kauft HPUX. Also. Ich mache mal ein bisschen Debian, nachdem hier schon so viel über Debian gelashert wurde. Erstmal ein paar tolle Features von Debian. A, es ist sehr weit.
Drei Versionen, Stale, Rusty und
Wrong. Funktioniert nicht, genau. Also ich glaube, bei mir fällt mir am meisten die Sort nämlich, weil darüber am meisten Streit gibt. Aber was toll an Debian ist, es unterstützt sehr viele Plattformen. Es gibt sogar Debian Solaris, also nicht nur Debian BSD, sondern auch Debian Solaris. Dann gibt es unterstützt sie IA64, PPC, PAWISC, Spark und was weiß ich alles. Also ist eigentlich
viel.
Ja, also ist sehr viel, vor allem man hat immer das Gleiche. Überall schön sei UpGet und was weiß ich alles. Und die Pakete sind eigentlich überall gleich. Nachteil von Debian ist, es gibt da wohl ziemlich viele Evangelisten drin. Also die
zum Beispiel momentan wollen sie Dokumentation rausschmeißen, die unter der GNU Free Documentation License steht, weil die unfrei im Sinne von Debian ist. Also da sind solche Sachen drin, wie zum Beispiel, dass die Dokumentation nicht über DSM-Systeme verteilt werden darf, dass bestimmte Varianten in der Dokumentation drin bleiben muss und so weiter, und das wird rausgeschmissen. All die Dokumentation, die unter diese Lizenz fällt, wird rausgeschmissen. Das heißt, Dokumentation, ich glaube zum GCC, zu was alle, also schon so ein
GNU-Doku.
Ja, hauptsächlich GNU-Doku, also vom fast kompletten Userland fehlt halt bei Debian dann plötzlich. Ist natürlich toll, wenn man das irgendwie nachschauen will, was wollen die hier, was wollen die. Und da findet es nicht mehr. Also ist ein bisschen schlecht.
Was heißt
nicht
die Philosophie von Debian?
Debian hat die Philosophie einfach, dass es frei ist, komplett frei.
Ja, frei. Social Contract haben die doch, oder?
Richtig, also die.
Frei eher in Hinsicht von BSD oder eher in Hinsicht von
Copyleft frei?
Ja.
Das muss nicht Copyleft sein. Die haben auch BSD lizenzierte Software. Richtig. Sie haben ihre Debian Free Software Guidelines. Und die GNU-FDL verstößt eben gegen einen Teil dieser Paragraphen, in denen es invarianten Sections zum Beispiel drin hat. Weil du da das Recht auf Modifikation verlierst. Durch die invarianten Sections. Deswegen ist FDL lizenzierte Doku nicht frei in Debian-Sinne. Da haben sich schon oft mit der FSF deswegen gebasht. Und die meiste Doku schmeißen sie nicht ganz raus, sondern die landet dann halt im sogenannten Non-Free-Zweig, der nicht offiziell Teil der Debian-Distribution ist, aber das ist in der Sources-List eine Zeile und das Zeug ist genauso da wie alles andere. Die wird sogar standardmäßig beim Installieren mit angelegt. Und im Non-Free sind auch manchmal Geschichten wie Acrobat Reader und ähnliches, Binärzeug und solche Zeug halt drin. Und die meiste Doku wird also nur dahin verschoben.
Aber Ihr Ziel ist schon Copyleft frei, weil zum Beispiel die BSD-Sachen sind meines Wissens nur deswegen akzeptiert, weil sie sich schön infizieren können mit Copyleft, oder?
Nö. Das ist gleich für die BSD-Lizenz.
Richtig.
Also die neue BSD-Lizenz ohne diese Klausel ist sozusagen kompatibel zur.
Obwohl es kein Copyleft ist, es ist zum Social Contract kompatibel. Okay.
Gut, schön.
Ich glaube, die.
Zum Social Contract muss es nicht. Also Apache-License zum Beispiel ist auch DFSSE-frei. Es muss nicht Copyleft sein. Du musst das Recht haben, das Zeug verändern zu dürfen.
Warum
das? Es ist aber nicht vorgeschrieben, dass du das Recht weitergeben musst.
Also ich glaube, die Open Source Definition, die basiert auf den Debian Guidelines oder
umgekehrt. Also,
steht genau auf opensource.org.
DFSG ist nicht copyleftet. Copyleft ist akzeptabel, aber nicht bedingt.
Mal weiter, Uli.
Ja.
Features, upget, yeah. Also.
Jetzt versuch's ja auch.
Ja, ich
weiß es auch. Gibt's noch OS 10 auch?
Wer hat's
erfunden?
Naja.
Debian.
Danke. Ja, also. UpGet ist einfach so ein Frontend für DPKG, heißt es. Das ist der Debian Package Manager, irgendwas. Aber was toll jetzt an Debian ist, das können die anderen Distributionen schon seit langem. Sie können jetzt Signaturen bei den Paketen überprüfen, wenn das vom Internet runterlädt. Sie vertrauen nicht nur darauf, dass wenn da ein Paket runterlädt und installiert, dass es das Richtige ist, sondern sie überprüfen das.
Wer kann das alles sonst noch?
Naja, SUSE kann.
Ja, ich glaube schon.
Also SUSE kann es auf jeden Fall.
BSDs haben die jetzt irgendwie gleich nichts, oder?
Müsste aber eigentlich auch gehen.
BSD-Ports können es. Okay.
Gentoo.
Tun sie es auch?
Also SUSE kann.
Gentoo macht halt bloß MD5-Hashes, was eigentlich keine Signatur ist. NetBSD macht MD5 und SH1.
Was man jetzt im Prinzip nicht mehr benutzt.
Ja. Also schlimm ist nicht.
Was macht LFS?
Also so LFS verwendet GNU-PG-Checksum, die mit beliebigen Hashes ausgestattet sein können.
In LFS kriegst du sowas mit gedruckt.
Und LFS macht das immer dann, wenn die Upstream-Leute es unterstützen.
Okay.
Und die Keys von denen, die kriegst du natürlich bei persönlichen Treffen. Das heißt, du bist mit LFS genauso aufgeschmissen wie mit jeder anderen Distribution.
Okay, was weiterhin toll an Debian ist, finde ich, die Paketvielfalt. Also es gibt ziemlich viele Pakete. Ich glaube, sie sagen, dass die Distribution sind, wo am meisten Pakete drin hat. Aber es fehlen auch manche wichtigen Pakete, wie zum Beispiel der M-Player.
Ja, da
warum ist der wichtig?
Er ist wichtig,
zum Videos anschauen.
VLC.
Ja, aber der kann Employer Special Fellow, glaub Ding, mehr Codex und so weiter.
Ja. Komm da. Deswegen kann die von Employer
benutzen. Steam fällt aber, glaub auch.
Die
Windows Codex
nachgestellt, die DLLs, na bravo.
Die benutzt die liefert Employer halt sehr mit.
Hä? Ohne Microsoft Euler?
Das ist nicht das alles notwendig. so ein bisschen gehackt.
Ja, das ist so alles ein bisschen
gehackt. Ah, so. Weißt du, Umgaben.
Die haben sich Esel aus dem Hintern gezogen, die DLLs, ja.
So, haben sie die Seite noch nicht durchgemacht?
Irgendwann mal zum freien Download angeboten, irgendwo.
Die WMV-DLLs. Vielleicht diese komischen Fonts, die es mal irgendwo gab, die Webfonts. Aber Windows Media DLLs.
Und ich sag doch mal was zu diesen drei Versionen vielleicht.
Ja, genau. Achso, ja, also Debian hat drei Versionen. Einmal Stable. Das ist einfach die Version. Da kommen keine neuen Pakete hinzu, bis auf Sicherheitsupdates. Das ist einfach der Stand, wo sie durchgetestet ist, wo keine bisher bekannten Probleme einfach sind. Dafür liefern sie auch Sicherheitsupdates, manchmal schneller, manchmal weniger. Beim aktuellen Sarge war das Problem, dass sie 6 oder 8 Wochen überhaupt gar keine Sicherheitsupdates hatten.
Ja, weil der Entwickler auf der Zielbild war.
Genau. Ja, ich glaube, zunächst war das überhaupt bloß ein Typ und dann hat sich erst wieder das Security-Team gebildet.
Es waren eigentlich 3, aber die anderen haben nichts mehr getan.
Richtig, und dann hat sich das selber neu geformt. Ja.
Und der andere schreibt auch, glaube ich, seine Diplomarbeit.
Ja, also, was halt wichtig ist bei Debian, das wird nur von Freiwilligen entwickelt. Und ich glaube, das war eine der ersten Distributionen, die komplett übers Internet entwickelt wurden.
Wobei nicht mehr nur freie Entwickler, sondern inzwischen durch Ubuntu 40 gesponserte Entwickler. Ne?
Ja, wobei das Ubuntu ist ja alles.
die haben einen sehr engen Pakt geschlossen, die beiden.
In der Zwischenzeit vielleicht. Ja, das weiß ich nicht, aber es gab auch schon so bekannte Probleme wie, dass irgendwelche Pakete übernommen wurden, der Autor war drin und dann haben Leute an den Autor geschrieben, dass es irgendein Problem in Bug gab und dann war der Bug aber nur in der Ubuntu-Distribution wegen irgendwelchen Lips und so weiter und dann haben die sich wieder aufgeregt und so, also das mit dem Ubuntu ist alles ein bisschen.
Die haben sich gefunden.
Also zumindest bis vor kurzem hat das Report-Pack-Tool von Ubuntu an die Debian-Bug-Database die Bugs geschickt. Ich weiß nicht, ob sie das inzwischen gefixt haben. Es gibt so ein Tool namens Report-Pack, wo Bug-Reports automatisch unterstützt beim Generieren und die Dinge bei Ubuntu bis vor kurzem noch an die Debian-Database, was also auch zu editieren.
Ach ja, es gibt noch viele tolle Editiertools, unter anderem Vim. Konfigurationstools Vim, dann Yasp befindet sich wohl in der Entwicklung, sind sie wohl noch nicht so weit. Dann haben sie Alternativsystem für One-Levels, also dass es nicht mehr mit dem RC OneLevelNummer.de und dort das rein verlinkt, sondern dass man eine File hat, wo man einfach sagen kann, der soll in diesem One-Level geschafft werden und so weiter. Ja. Es ist eigentlich ziemlich cool manchmal, aber manchmal auch ziemlich nervend aufreibend. Besonders problemisch, wenn man jetzt auf Stable ist, dann sind die Versionen sind manchmal ziemlich alt. Also das geht teilweise 2-3 Jahre, bis eine neue Version rauskommt. Und so lange hat man noch die alte Version und die dringend benötigten Features fehlen. Naja, dann kann man natürlich auf Testing ausweichen, das ist das next aktuellere. Dort gibt es dann neuere Versionen, aber auch nicht noch so brandaktuell wie bei Gentoo. Aber dann ist das Problem, dass die wiederum da gibt es wieder Abhängigkeitsprobleme, die nicht aufgelöst werden können. Und ist teilweise auch nicht wirklich so durchgetestet und was weiß ich alles. Also nicht so wunderbare, wenn man bloß Testing und Stable vermischt. Und jetzt gibt es dann noch das dritte Release, Unstable. Das ist wirklich schon manchmal unbenutzbar. Es kam schon vor, dass wohl eine fehlerhafte libc-Ding hochgeladen wurde und dann die Leute OneStable benutzt haben und Upgrade gemacht haben oder Dist-Upgrade, die hatten dann ein größeres Problem zunächst mal.
Hat OneStable nicht getestet?
Das müssen die User selber, also das müssen die Entwickler machen.
OneStable ist ungefähr so stabil wie in der SUSE Stable.
Echt? Ist das so schlimm bei SUSE?
Ach was!
Ein gar nicht. OneStable ist halt das, was die Paketmaintainer hochladen.
Und nicht getestet
und
haben.
Und wenn innerhalb oder von einer bestimmten Zeit, also sie haben selber vielleicht getestet oder so, aber die haben natürlich auch nicht alle Hardware alles zur Verfügung.
Und was innerhalb von, ich glaube, 5 oder 7 Tage ist die Frist, keine Critical Bugs kriegt, migriert dann von Unstable nach Testing.
14 Tage sind das, oder?
Ne, das ist kürzer.
Landet das nicht erstmal in Experimental?
Und nein, nein, Experimental ist was völlig anderes.
Experimental kannst du die Sachen hochladen, sozusagen, so, die wirklich experimentell sind, die nicht automatisch nach Testing rutschen sollen, die man explizit testen soll.
Tamam.
Unstable ist sozusagen das, was für die, was sozusagen für die normale Debian-Distribution greifen soll. Und wenn eben eine bestimmte Zeit keine Critical Bugs auftauchen, rutscht das automatisch in Testing. Wenn dann ein Bug auftaucht, geht es wieder raus. Wenn jetzt aber ein Paket, das davon abhängt, ist schon nach Testing gerutscht ist, ist diese Abhängigkeit nicht mehr erfüllt, weil es im Testing dann nicht mehr existiert oder nur noch die alte Version ist oder so. Und durch das gibt es eben das Problem, dass im Testing manchmal Pakete nicht installierbar sind.
Aber das löst Debian ziemlich cool. Die haben sogenanntes Pinning. Man kann sagen, man möchte von diesem Programm möchte man diese eine Version oder immer aus Unstable nehmen oder die aus Testing. Also man, das lässt sich dadurch ziemlich schön lösen. Also
die
richtig, die Paketverwaltung ist schon sehr ausgereift bei Debian.
Wenn ich haben will, ist auch noch eine Zelle mehr in der Sources-List. Also auch kein wirkliches Problem.
Wie ist es denn, wenn ich was mischen will? Wenn ich jetzt ein Stable am Laufen habe, damit es halt schön stabil ist und jetzt will ich als Experimental was ausprobieren.
Das ist experimentell dann.
Ja, es braucht dann neue Libraries oder so.
Es ist sinnvoller dann den Source davon zu holen und selber zu bauen.
Richtig.
Speziell wenn du C++ verwendest, weil da haben sie ständig irgendwelche API-Transitions. Ich weiß gar nicht, was
ja, aber da kann ich ja dann gleich einen C++-Compiler noch vorher mitbauen und ein neues Lib-Tool und so.
Oder nein, du nimmst am besten den C++-Compiler, der für bei Stable dabei
ist
und die ganzen Bibliotheken und baust das Programm.
Einfach durch hinein. Dagegen neu. Es gibt auch Backports, das ist wie
Bitchin. Also für alle wichtige Software, große Projekte gibt es Backports, wo also andere Leute das für Stable rückkompiliert haben.
Ah, ja. Und die dann, das dann einfach problemlos funktioniert.
Vielleicht noch sagen, dass man Source-Pakete bekommt, von allem eigentlich.
Ja,
alles jetzt Source.
Richtig. Sie haben wohl, das habe ich bloß gelesen, ich habe es noch nicht selbst ausprobiert. Sie haben wohl auch so im Paketmanager Frontend nicht abgehört, sondern was anderes. Das holt sich dann nur den Source und tut ihn dann auf der, tut ihn dann auch übersetzen auf der Maschine. Also dann hat man so eine Art Gentoo für Arme.
Nennt
ja, genau.
Was ist denn die Standard-Architektur, auf die, die Pakete ausgelegt sind? Oder die Standard-Optimierung? Also,
also
wenn ich jetzt zum Beispiel...
ist, glaube ich, ab 486.
Ja, genau.
Aufwärts.
Okay, das heißt, da wird...
zu bestimmten Geschichten wie Multimedia-Bibliotheken oder...
Da gibt es mehrere.
Da gibt es dann optimierte Versionen, die man dazu installieren kann und auch dort, dass sich die automatisch eben auf MFX oder ähnliches optimiert sind.
Also,
das ist natürlich für jede Architektur, PowerPC oder Solaris oder so, dann wieder anders.
Das Gute ist auch...
386, glaube ich, läuft nur, wenn du bestimmte Opcodes im Kernel emulierst.
Ja, das Gute ist auch, also die haben, sind ziemlich feinkranular, also wenn es zum Beispiel in Teile nur auf der Konsole läuft, gibt es meistens eine Version minus Text und dann noch minus XELF, wenn man kein Ding haben will. Ja. Kein XELF, also die haben schon ziemlich feinkranular.
Und ist das bei jedem Paket so oder ist das?
Bei den meisten. Also die schauen schon danach, aber das ist einfach vom Paket, also vom Ding her abhängig. Ansonsten ist es wohl die meistgebeste Distri überhaupt, weil.
Nein.
Doch, also neben Gentoo, denke ich.
Würdest du sagen, dass es für Testing keine Sicherheitsupdates, keine garantierten gibt?
Ja, für Testing gibt es keine garantierten Sicherheitsupdates.
Ja.
Debian selber sagt, wenn du ein Testing installierst, dann solltest du wissen, was du tust.
Deswegen heißt es
Testing. Deswegen sind alle Entwickler unstable.
Ich habe gerade nachgeschaut. Es sind 10, 5 oder 2 Tage, in dem die ein Paket in unstable sein muss, bevor es im Testing automatisch kommt. Und zwar hängt das von der Dringlichkeit ab, mit der das Paket hochgeladen wird.
Ja. Und Testing ist eben, wie der Name sagt, Testing. Also Pakete, die man ausgiebig testen soll. Und unstable ist, wie der Name sagt, auch unstable. Und wer das halt nutzt, sollte sich auch an die Bezeichnung halten.
Und Stale ist, wie der Name schon sagt.
Stable ist halt, also der Ubuntu will ja sozusagen alle halbe Jahre ein Stable rausbringen und ist damit im Moment relativ erfolgreich. Das ist etwas, was das Debian-Projekt aufgrund seiner Struktur im Moment einfach nicht leisten kann.
Es geht uns hier ein bisschen die Zeit aus, ein bisschen Gas geben.
Wie macht das dann wechseln?
Oh, mich wundert es, dass Debian so wenig gebasht wurde.
Was?
Das wurde von denen entdeckt. Also sowas wie, man hat, kann mehrere, es gibt zum Beispiel beim GCC unterstützt es, glaube ich, oder? Also zum Beispiel, man hat verschiedene GCC-Versionen auf dem System installiert und dann kann man einfach mit Update Alternative sagen, man möchte jetzt die eine Version vom GCC benutzen und dann stellt er alles um. Oder zum Beispiel, man möchte jetzt Gnome als Desktop-Manager haben und nicht KDE oder als Default und dann doch wieder und so weiter. Das ist einfach so ein Frontend, was das für einen erledigt. Und was war noch? Ich glaube, das war schon das Wichtigste, die allertollsten Sachen. Ja, also genau, also von Stable, also wieder.
Das ist garantiert, dass man von einer Stable zur nächsten richtig updaten kann.
Das und das Key-Management funktioniert.
Und die Konfiguration wird hier übernommen und umgeschrieben.
Wenn nicht dort
an. Wenn das Ding fährt oder unstable, kann es sein, dass du zwischendurch mal irgendwas kaputt geht, weil du dann auf einen Bug in einem Paket stößt, der hoffentlich bis zum nächsten Stable wieder behoben wird. Weil hier ist die Policy, dass du ein Stable fließend aufs nächste updaten kannst. Das sind auch manchmal von manchen Programmen wirklich die alte und die neue Version dabei, dass du dann migrieren kannst.
Oder einfach so Kompatibilitäts-Fake-Pakete, die du zum Updaten brauchst und dann haben sie die einfach reingenommen.
Genau. Soll ich an der Stelle Ubuntu Sport ziehen? Vielleicht so, ja. Ein paar Worte? Wer will Ubuntu?
Egal.
Ja, ich kann mal loslegen. Ubuntu ist auch eine Linux-Distribution. Basiert auf Debian. Es ist gesponsert von Canonical. Das ist eine Firma, die Mark Shuttleworth gegründet hat. Vielleicht noch ein paar Worte, weil das recht spannend ist. Dieser Mark Shuttleworth, das ist ein Student aus Südafrika gewesen. Der hat dann 1995 an der Uni Finanzen und Informationstechnologie studiert und hat dann eine Sicherheitsberatungsfirma gegründet, die dann halt auch angefangen hat, SSL-Zertifikate zu verkaufen, auszustellen. Und das war Thorti. Und ja, dann wurde das Web immer größer und SSL immer beliebter. Und irgendwann hatte Thorti so einen 40% Anteil, Weltanteil von SSL-Zertifikaten. Und dann hat sich auch mal VeriSign dafür interessiert. Und 1999 hat er es halt verkauft, dann für 1,2 Milliarden Dollar. Und deshalb hat er auch so viel Kohle. Und er hat halt schon früher in seiner Sicherheitsfirma immer Open Source eingesetzt und auf Linux gebaut. Und er hat sich jetzt halt einfach mal gedacht, er braucht jetzt eine Linux-Version, die quasi die praktisch für ihn perfekt ist, die er selber gerne nutzen würde. Und so kam es zu Canonical und so kam es letztendlich zu Ubuntu. Wie gesagt, es basiert auf Debian. Ein weiteres Core-Feature ist It Just Works.
Debian auch?
Debian bestimmt auch, aber Ubuntu ist halt wirklich so...
Einfacher zu installieren, zu handhaben.
Es hat keinen grafischen Installer, aber ein Installer, der fast and easy ist. Also es installiert in ungefähr, so auf der Ubuntu-Homepage steht, in ungefähr 25 Minuten auf so einem normalen Rechner. Und danach kann man es auch direkt nutzen. Also da ist alles drauf, also es hat hier dann, also standardmäßig kommt Gnome mit als Desktop-Umgebung. Und da sind die entsprechenden Programme für Usability vorinstalliert, die man sich so wünscht. Releases gibt es, was auch eines der Core-Features ist, alle 6 Monate. Und dann gibt es noch, also alle 6 Monate wird's, kommt praktisch ein Stable Release. Das erste war im Oktober 2004. Das hieß Warty Wartdog, was übersetzt warziges Warzenschwein heißt. Danach kam, halbes Jahr später, im April 2005, Hoary Hedgehog, das heißt altersgraue Igel, danach Greasy Badger, das heißt so viel wie Lotter Bugs, und Dapper Drake ist das die neue Release, die noch nicht da ist, aber die im April 2006 dann erwartet wird, und das heißt Brillanter Kappel. Also, sie haben da recht lustig gemacht. Ubuntu gibt es für 3 Architekturen, und zwar für x86, PowerPC und AMD 64.
Ein Grund, warum sie etwas schneller releasen können als Debian, weil bei
da geht, dann geht es damit wieder auf die 68.000er Liter, wenn der GCC da wieder ein Problem hat und so weiter. Und Ubuntu spart sich das einfach.
Ja, richtig. Für die Leute von Ubuntu ist das quasi ein Feature, dass, dass sie so wenig Plattformen supporten. Ja. Sie richten sich, ich wollte gerade sagen, sie richten sich hauptsächlich an Leute, an Desktop-Benutzer, aber es stimmt eigentlich so gar nicht, weil sie gibt auch, sie supporten auch in ihrer Main-Distribution jede Menge Server-Tools, sag ich jetzt mal, und sie schreiben auch auf ihrer Homepage, dass sie sich auch an, also dass es sich eben auch für Server eignet und dass es sich nicht speziell an Desktop-Benutzer richtet.
Ja, vielleicht Zielgruppe versehentliche Windows-Benutzer oder so.
Ja. Zielgruppe, schreiben Sie auch so ein bisschen bei Ihrer Philosophie, sind Leute, die eigentlich gerne Debian benutzen wollten, aber so ein bisschen abgeschreckt werden. Durch, das gibt's nicht auf Debian, da kriege ich mein App-Player irgendwie zum Laufen, weil ich muss dann irgendwelche externe Quellen einbinden oder das läuft dann, da komme ich nicht mit dem Installer zurecht, weil die Defaults irgendwie komisch sind, wobei das stimmt gar nicht, die Defaults von Debian sind auch recht gut, es wird einem nur mehr gefragt.
Beim neuen Installer, für Sarge, der Installer fragt eigentlich so gut wie gar nichts nach, er muss keine Hardware mehr eingeben, er partitioniert automatisch, er sucht nach DHCP.
Ah, das ist gut, ich habe das neue Debian noch gar nicht ausprobiert, deshalb.
Ah, okay, also der Installer funktioniert problemlos.
Wie partitioniert er denn automatisch?
Genau. Also mal, es gibt mehrere Dinge zur Auswahl, einmal eine große Partition, dann einmal extra Home-Dings. Und so, aber man kann auch alles selbst, also der neue Installer, da kann man auch LVM anlegen und was weiß ich alles.
Ja, mal installen, sondern vielleicht auch der Bootstrap auch ziemlich fett. Ich weiß nicht, haben das andere Distributionen auch so eine Möglichkeit?
Ich glaube, mit
Jasper. Dass du also nicht mit der Boot-CD ran musst, sondern aus dem einen laufenden System das andere.
LFS.
Na gut. Also MyHP hat gar kein CD-Laufwerk.
Also bei Ding SUSE geht es soweit
ich weiß. Brauchst du nicht.
Ansonsten schön.
Also was ich erfreulicherweise festgestellt habe, es ist bei Debian in der Bootstrap-Skript für Ubuntu dabei. Sehr lustig.
Ja. Es gibt da einen DevTech, wo du auch so ziemlich allem, was annähernd ein bisschen ansehen sehen kann, ein Debian draufziehen.
Auch im laufenden System. Er übernimmt die Konfiguration von IP-Adressen und so weiter. Also.
Das muss ich statisch als Root DevTech over und bei der Kickstarter stehe ich hinterher Debian statt dem SUSE, wo alles weiterläuft.
Also genau. Schreibt Viren, schreibt Priane und installiert Ypres Debian.
Ja, geht das an der Windows schon?
Geht's nicht, weil sie die Viren nicht übernehmen können.
Ach so. Und Wine oder sowas?
Also dieses Just Works von Ubuntu hat mich allerdings ein bisschen geärgert dann, weil es gibt so ein paar Standard-Configs, die einen dann doch beschrecken im Notfall. Und zwar, ich habe mir das über den Bootstrap-Weg installiert. Und dann hatte ich zwar ein X und ein GDM und so, aber ich hatte keinen X-Term. So, das war erstmal ein Problem. Und dann konnte ich mich, wenn ich es boote, dann kommt halt dieser GDM. Man kann aber vom GDM nicht auf die Konsole wechseln. Keine Ahnung. Und man kann sich als Root nicht einloggen. So, damit war es Game Over.
Als Root nicht einloggen, das ist ein
Feature. Du
klar nehmen wir das Feature. Ich wollte nur sagen, dass dieses Just Works, man nimmt den Benutzer viele Entscheidungen ab, das dann auf einer anderen Stelle dann doch hemmen
tut. Aber die Benutzer, so wie du jetzt, diese Zielgruppe, die kann sich das System ganz schnell so ummodeln, dass sie da passt.
Ja, du musst halt Debian wieder modeln.
Also nee, es hat auf mich echt den Eindruck gemacht, als sei die Zielgruppe jemand, der die CD einlegen will, das Teil installieren und dann erwartet, dass sie sich halt unter so seinem Benutzernamen anmeldet und dass es halt einfach so funktioniert, so Klick auf Spiel und das startet sich.
Also noch kurz zum Root einloggen, also Ubuntu setzt auf sudo in der Standardkonfiguration und zwar ist die Gruppe Admin da autorisiert. Alle User, die in der Gruppe Admin sind, haben automatisch sudo auf Root. Also können praktisch Sudo verwenden. Und
ich glaube, das haben sie sich von OS X abgeschaut.
Da läuft es genauso, ja. Also das ist im Prinzip eine sinnvolle Balance zwischen, man muss trotzdem irgendwie erlauben, sowas machen zu können, aber der Default-User sollte halt möglichst nicht rankommen, was ja wirklich sinnvoll ist.
Also es hat bei mir dazu geführt, dass ich dann erstmal Sudo Su tippe und dann in dem Ubuntu rumfrosche, weil man das sonst nicht benutzen kann.
Erstmal Passwort zum Beispiel.
Ja.
Ja, okay. Ja, man kann, wo will, aber... Ja.
Und bei jedem anderen Benutzer führt es wahrscheinlich dazu, dass der jedes Mal auf Anfrage seinen Admin sein Passwort da eintippt, damit da halt das Sudo läuft, ja.
Noch kurz zu Debian und Ubuntu. Also Debian ist ja, also Ubuntu sieht Debian selbst als den Fels, auf dem es quasi aufbaut. Und zwar nimmt sich eben Ubuntu den Problemen an, also das ist so die Philosophie, sich den Problemen anzunehmen, wie eben vorher schon sagte, viele User davon abhält, Debian zu benutzen. Das geht los von der Paket-Selection, also es gibt da vier Komponenten im Wesentlichen, und zwar es gibt Main, das ist, aber ich muss noch dazu sagen, es ist natürlich wie Debian, es gibt Apt, es gibt eine etc-sources-List, und da kann ich eintragen, welche Quellen ich haben möchte, und da kann ich als Komponent eben eine der vier angeben, und zwar, oder alle vier, oder eine Selektion daraus, die heißen Main, Restricted, Universe und Multiverse. Und Main ist halt free und von Ubuntu supported. Ich habe das eigentlich schon gesagt zum Thema Support. Also Ubuntu release die alle 6 Monate und jede Release hat 18 Monate Support, garantiert im Support.
Und Upgrades? Ja. Also wie gehen die von einem Release aufs nächste?
Upgrades gehen problemlos. Einfach Dist Upgrade eingeben. Also Upgrade, Dist Upgrade. Und also das ist auch eins der Features, das schreiben sie auch groß auf ihrer Homepage. Du musst es nur einmal installieren und kannst danach bequem upgraden.
Die 18 Monate gibt es auch die Security Fixes dann, ja?
Die 18 Monate gibt es Security Fixes, genau. Es gibt noch sowas wie Enterprise Releases, allerdings gab es da, glaube ich, bisher noch keine. Die sollen dann in größeren Abständen released werden. Die sollen dann praktisch nochmal, die schieben da was von Additional Polish und ja, nochmal so aufgehübscht, nochmal drüber geschaut, ein paar mehr Übersetzungen und so weiter und noch längeren Support als 18 Monate. Genau. Und man muss eben, ist nicht gezwungen, abzudaten. Release gibt es, wie gesagt, 18 Monate.
Der Enterprise-Support kostet dann aber.
Da.
Also die haben sich etwas aufgeteilt zwischen der Ubuntu-Stiftung und der Firma Canonical. Die Ubuntu-Stiftung hat Kohle gekriegt und macht damit sozusagen die Normalanwender gemeinnützig, und die Firma Canonical will Geld damit verdienen, dass sie kommerziellen Support für Ubuntu Linux anbietet. Okay. Dass das Ganze natürlich sehr verbindlich und ähnliches ist relativ klar, aber so hat er jetzt mal die juristische Struktur aufgeteilt.
Okay. Es gibt also für End-User die unter 1 18 Monate Support.
Was macht man am Ende von den 18 Monaten? Geht man auf die nächste Release? Oder?
Upgrade eingeben.
Während der Zeit sind deine Releases erschienen.
Hm. Ja. Also man möchte eigentlich schon upgraden.
Das ist nichts für dich, Jürgen.
Also,
obwohl er ja häufiger upgradet.
Das ist halt viel zu schnell.
Ja. Main ist also viel supported, dann gibt es noch Restricted. Restricted enthält wichtige Software, wie zum Beispiel irgendwie Binärtreiber für irgendwelche Grafikkarten oder ähnliches, die Ubuntu-Leute eben für essentiell halten, die auch supported werden von den Ubuntu-Leuten, also mit Sicherheitsupdates regelmäßig, und die aber nicht frei sind. Also es gibt ein Source nicht dazu eventuell, und es ist eventuell auch mit irgendwelchen Lizenzen nicht vereinbar oder so. Das ja, gibt es in Restricted, im Universe gibt es dann alle Pakete, die nicht supported sind, aber frei sind und aus anderen Communities stammen, zum Beispiel Debian oder ich weiß nicht, wie es mit Gentoo Packages ist, die benutzen auch das Deb-Format. Eigentlich alles,
nicht? Wir haben ein eigenes.
Okay, eigentlich alles, was Deb-Format hervorbringt, wird da, fließt damit ein. Tja, und dann gibt es noch Multiverse, das ist, sind nicht supported Pakete, also keine Security-Updates und nicht frei. Da liegt dann so ein Zeug drin, wie diese M-Player, Windows, DLLs und so ein Zeug. Also da kriegt man quasi den ganzen Rest. Also wenn man Main Restricted, Universe und Multiverse anbindet, kriegt man eigentlich alles, was es gibt. Da muss man nicht groß noch irgendwelche Mirrors in Frankreich oder so da in sein Debian einsetzen oder ähnliches. Ja. Was schön ist, ist, dass also Ubuntu hat festangestellte Entwickler, ich glaube, du sagtest 40, ich habe mit Zahlen,
mit der Zahl nicht klar. Ja, sowas
okay. Also in der Größenordnung 40. Und die sind, das sind Fulltime-Developer, die kamen teilweise auch aus dem Debian-Projekt, also die sind gleichzeitig auch Debian-Maintainer ja.
Damit. Debian und Gnome.
Und die Patches, die Ubuntu-Gruppe praktisch so, ja, man müsste eigentlich fast anders anfangen. Ja, Entschuldigung. Also wenn so ein Ubuntu-Stable-Release entsteht, dann wird zuerst mal ein Debian genommen und das ein Debian-Testing und das wird gefreezed. So, dann nehmen die das und bauen da ihre ganzen Feature-Goals ein. Also sie haben eine Liste von Feature-Goals, die kann man auch im Web sehen. Und das bauen die dann so nach und nach ein, plus Security Patches und so weiter. Und packen also die aktuelle Software drauf und so weiter. Und alles, was sie drauf packen können, was jetzt nicht, ja, bei Debian ist ja, wie der Schabi schon sagte, das Problem, dass, dass irgendwelche Architekturen da eventuell im Weg stehen, dass so die neueste Software, zum Beispiel neueste GNOME Desktop oder ähnliches, da drauf kommt. Also alles, was eben nicht im Weg steht, wird da eingebaut. Und jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren.
Was die Patches sagen.
Genau, ich wollte was über Patches sagen. Und die Patches fließen sofort zurück. Nicht wie bei anderen Debian-Derivaten, wo das praktisch dann als Riesen-Blob am Schluss, nämlich beim Release, kommt und dann praktisch versucht, sich noch irgendwie den Upstream-Head mit reinzumogeln. Das ist irgendwie nicht so, sondern dass die versuchen, das sofort zurückzugeben in den Upstream-Head und entwickeln quasi auch so gleichzeitig ein Debian mit. Das ist schön.
Was passiert, wenn man die Source-List gebunden bei Debian einrichtet?
Also das ist eine gute Frage, ja.
Üblicherweise kann man von der Debian-Stable auf die nächstneue Ubuntu-Stable oder andersrum upgraden. Der Mischbetrieb empfiehlt sich nicht, weil solche Geschichten wie GCC-Inkompatibilität, die ganzen Transitions oder ähnliches, oder manche Lips bei Ubuntu aus irgendwelchen Gründen anders heißen oder ähnliches, also der Mischbetrieb empfiehlt sich nicht. Wenn man irgendwelche Paketen von Fremdquellen hat, wie jetzt von irgendeinem, der sein Päckerle als Debian macht oder so, dann funktioniert das meistens, wenn nicht gerade irgend so eine Transition von GCC oder irgendwas im Gange ist. Und das Cross-Graden, also von einer Version stabilen zur stabilen nächsten, stabilen Version des anderen, soll üblicherweise funktionieren. Garantie dafür gibt es natürlich keine.
Was noch ein nettes Feature ist, jetzt habe ich das Feature vergessen. Irgendwas weiter. Ja, okay, mach ich mal so weiter. Es gibt kostenlose CDs, die haben die ja vorne auch rumliegen. Also man kann quasi die Webseite ansurfen, da auf Get Free CDs klicken und bekommt dann
die Möglichkeit. Das ist üblich, oder?
Ich kriege sie frei Haus geliefert.
Du kriegst sie frei Haus geliefert. Du kannst also sagen, ich brauche mir
18.000 CDs oder so. Hin.
Und das kommt dann aus Afrika quasi zu dir nach Hause und du zahlst nichts dafür.
Bei Debian kannst du halt die ISOs runterladen oder auf irgendeiner Ausstellung, wo sie sind, die gesponserte von irgendeinem Ring, du kaufst sie bei einem Distributor. Aber bei Ubuntu sagst du, ja, ich habe da einen Vortrag, da mache ich Werbung für Ubuntu, ich rechne mit was weiß ich, ungefähr 200 Leute, schickst dir eine E-Mail hin und deine Adresse rein. Und ein paar Tage später hast du so Schächtel.
Das führt dazu, dass ziemlich viele Leute oder jeder, der will, quasi ein bisschen rumfragen, praktisch an eine Ubuntu-CD kommt, also an eine gepresste Ubuntu-CD im aktuellen Release, zum Beispiel wieder. Oder
bei 2023
hatten wir auch jede Menge.
Es kann auch dazu führen, dass man die georderten CDs nicht mehr los wird, weil jeder der Freunde hat sie ja schon geordert und das wusste man nicht. Und dann sitzt man daheim auf 20 der CDs und weiß nicht, wohin damit.
Mobile.
Nee, das mache ich ja mit AOL und so. Ja, also dafür sind sie zu schade.
Okay, jetzt ist mir das Feature da eingefallen. Und zwar, Mark Shuttleworth, bzw. Canonical, ja, die haben auch so eine Liste, so eine Kopfgeldliste auf Bugs quasi. Also, sie geben praktisch Kopfgeld für gefixte Bugs. Das heißt, sie haben eine Liste mit Bugs, die gefixt werden sollen. Und wenn jemand diesen Bug fixt, dann bekommt er beispielsweise $100 oder so, oder wie viele darauf geschrieben sind. Das ist so die Größenordnung, so zwischen 25 und $100 oder so ähnlich war das. Das ist noch ein ganz nettes Feature.
Also man kann sagen, Ubuntu ist das, was entsteht, wenn man viele Dollars auf Debian wirft.
Ja.
Wenn man extrem viel Geld in freie Software investiert, damit alle was davon haben.
Was passiert mit Ubuntu, wenn die Firma pleite geht?
Ja, schwierig. Also die haben jetzt mal einen Riesenbatzen Geld gekriegt. Wenn die Firma pleite geht, wird vermutlich die Ubuntu-Community, die sich bis dahin gebildet hat, sich dem annehmen. Aber inwieweit es dann noch zu den 6 Monaten im Release kommt, wenn da keine Entwickler mehr fest angestellt werden, das ist jetzt die zweite Frage, aber ich denke mal, dass es nicht so schnell passiert, weil 1,2 Milliarden Dollar sind nicht so schnell ausgegeben.
Ja, also zumindest ja, Porto hat sein Weltraumflug hat auch Geld gekostet.
Ja, ja, genau, er war auch als Weltraumtourist irgendwie mal unterwegs. Und
deswegen hat er ja auch die Firma und die Stiftung getrennt.
Wie war denn das?
Das waren
doch, glaube ich,
20 Millionen.
Was 2002 ging man bei der Suyus TM34. als erster Afrikaner im All und sowas. Also er hatte schon ziemlich viel Spaß.
Was denken wir mit 1,2 Milliarden machen? Wahrscheinlich auch
nicht
viel
anderes,
oder?
Nö.
Alter,
klingt gut,
ja. Also, noch kurz zu den Projekten, die sich so drumherum noch ergeben haben. Ihr habt bestimmt schon alle von Kubuntu gehört. Das ist praktisch wie Ubuntu, ist mittlerweile auch von Ubuntu offiziell supported. Da steckt einfach ein KDE statt ein GNOME drin.
Das ist nicht eine Config in der Installation und fertig.
Wenn das Teil automatisch installieren soll und so weiter, dann. Ja, gut.
Weil man kann es nachinstallieren mit einem ganz einfachen Update von Ubuntu.
Ja.
Ja. Und dann kommt alles, was dazugehört.
Aber es gibt auch eben ISO-Images, wo dann direkt.
Es gibt auch noch ein Xubuntu, wo ja, genau, und XFCE Xubuntu, drauf ist.
XFCE drauf, genau. Das gibt es ein.
Edubuntu.
Ja, es gibt Xubuntu noch. Gibt es momentan nur als so Installationsskript, soll aber in der nächsten Version, in Leopard Lake, soll es dann praktisch auch als ISO verfügbar sein, dass man es dann installieren kann. Dann gibt es noch Edubuntu, das ist speziell für Klassenzimmer, bildungsorientierte Software und Lernspiele und sowas. Dann, vielleicht hört man es mal als Ubuntu, das ist einfach die Zeichnung für Edubuntu, siehst du wie vorher oder was war angedacht. Dann, Nubuntu ist das Derivat geplant, das enthält dann ausschließlich Pakete, die mit den Richtlinien von der Free Software Foundation.
Also gehen Sie jetzt zurück zu Debian.
Ja, es ist quasi so ein Hört quasi, da ist ein Video
angekommen. Hast du dann kein BSD-Zeug mehr damit?
Das dürfte schwierig sein.
Das ist schwierig, Linux ohne BSD zu machen.
Also das haben die vielleicht noch nicht gemerkt. Das gibt's noch nicht.
Wenn ich das richtig verstanden habe, man geht weg von Debian, weil es so stressig ist, macht Ubuntu, um dann zu beschließen, dass man jetzt doch wieder in Stress ist.
Moment, ich weiß nicht, ob die Ubuntu-Community, ob Marc da drauf gekommen ist oder ob das einfach aus der Community raus als fixe Idee entstand. Ich habe den Begriff auf Wikipedia gefunden.
Soweit ich das mitbekommen habe, hat Stormin da ein bisschen Druck gemacht.
Ja, kann sein, aber ich kann mir vorstellen, dass Marc einfach gesagt hat, ja, machen wir.
Das ist also nicht nur Wikipedia, sondern auch auf dem Wiki vom Ubuntu, also okay. Ubuntu-Wiki auch drauf.
Also Ubuntu ist anders als Debian, weil sie meistens zwar die non-freie Software rauslassen, genau. Aber die non-free Documentation drin.
Die nennen das dann frei. Die haben ja einen anderen Freiheitsbegriff.
Die haben einen anderen Freiheitsbegriff als Debian, ja.
Und dann ist
es Freiheitsbegriff.
Eine inoffizielle Ubuntu-Version ist Ubuntu Lite, das ist speziell für alte Rechner gedacht und das benutzt dann irgendwie IceWM. Ach,
das ist doch
richtig. ja, das wäre es, weil wir noch Fragen zu Ubuntu sind. Also der Rest ist irgendwie wie Debian. Also es hat quasi wie Debian nur die Feature. Ja, CDs habe ich schon gesagt. Hat es ja vorne, dürft ihr alle mitnehmen. Also wir haben alle Versionen
da. Es dürften alle Versionen da sein.
X86, VPC und.
Alle Architekturen.
DVDs und CDs.
Es gibt übrigens noch mehr Architekturen. Ich habe heute im Netz ein bisschen geguckt und ich habe noch drei weitere Architekturen, die inoffiziell seien gefunden. Und zwar, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie die Seite heißt. Also ich habe nach dieser Feature Goals List gesucht und die ist umgezogen auf eine Projektseite. Wie hieß das noch? Weißt du das gerade? Die ist auf jeden Fall umgezogen. Launchpad.net, glaube ich, heißt das. Das ist irgendwie auch Marc seine Finger mit im Spiel gehabt, der hat er auch irgendwie mitentwickelt. Und da stehen jetzt die ganzen Feature Goals und da stand auch so an der Seite dran, dass da noch drei weitere Architekturen irgendwie von dem Deathhard Lake supported werden sollen, allerdings wahrscheinlich nicht offiziell und ich weiß auch nicht, was da so dran ist, weil viele Links waren da sind broken und keine Ahnung, aber vielleicht kommt da noch was.
Irgendwas noch zu Ubuntu? Der Name
hier. Was hieß der Name noch?
Ja, Menschlichkeit.
Ja,
Gemeinsinn.
Also so ein Gemeinschaftsgefühl.
Ja, genau. Also for human beings, also wirklich auch fürs Volk, für die Benutzer, für den Menschen.
Ich glaube, es hieß Humanity to Others oder so.
So ungefähr, ja.
Das ist nicht Ubuntu auch. Okay, jetzt kommt Gentoo.
Was? Gentoo.
Gentoo, ja,
okay. Hat ich nominiert, hey!
Also Gentoo ist im Prinzip so ein Zwischending zwischen Debian und LFS, hätte ich immer gesagt. So ganz grob beschrieben. Also es hat
viele Vorteile, also eigentlich alle Vorteile, die auch Linux vom Scratch hat. Und es hat auch, allerdings auch den Nachteil, dass es einen Paketmanager hat, dass es nicht der User sein muss. Ja. Ja. Ja, okay. War das schon die Vorteile? Okay. Was ich ziemlich nett finde, was Gentoo hat, es hat auch extrem viele Patches zu den ganzen einzelnen Paketen und also wenn man zum Vergleich zu Linux from Scratch, weil da musst du die Patches auch irgendwie selber irgendwo her kramen und das sind alle schon dabei irgendwie und sie sind auch ziemlich aktuell, oder wie Uli immer sagt, sie sind unstable einfach und es gibt zwar maskierte Pakete, von denen bekannt ist, dass sie vermutlich eher nicht so gut laufen und das sind sie doch
nicht. Aber das kümmert der gemeine Gentoo-User nicht einfach alles installieren.
Genau. Es hat halt einen riesen Nachteil, es dauert. Man kompiliert halt sein System selber und wenn man mal sagt Emerge KDE, dann dauert es.
Aber
und es hat den tollen.
Was? Mach weiter. Aber das Beste ist natürlich für solche Pakete wie KDE gibt es. Wo es sich wirklich lohnen würde, weil so richtig fette Pakete, Mozilla, KDE, OpenOffice, da nimmt man natürlich Binärpakete, weil das zu lang gehen würde. Stimmt das?
Nein, nicht ganz.
Nicht.
Es gibt eigentlich Binärpakete auch, aber zum Beispiel gerade OpenOffice und.
Also da, wo es sich lohnt, da wo es vielleicht das Ding würde, da nimmt man Binärpakete, weil es sonst zu langsam geht.
Wo soll ich zwischenzeitlich neue Release kommen?
So was Gutes wie Ports lohnt man nicht so einfach.
Ja, ich würde es aber weniger mit LFS als mit BSD irgendwie vergleichen, weil das ist.
Das ist irgendwas zwischen Debian und Ports,
oder? Ja, natürlich. Kam eigentlich von da immer.
Also Ports für Linux quasi.
Prinzip.
Ports für ARM.
Der Job war sich halt nicht ganz sicher, ob er rechtzeitig kommen kann. Also falls er nicht rechtzeitig da gewesen wäre, hätte ihn halt entschuldigt mit er kompiliert noch.
Kompiliert man das ganze System mal schnell neu und dann wird es auch schnell
warm. Für dich wäre LFS deswegen nichts, weil du nie stable sein kannst. Also sobald ich schon kompiliere, kommt Next Release.
Genau. Wie viel Atomkraftwerke braucht man eigentlich nur durch diese Gentoo-User?
Naja, also... Ihr habt dafür ein tolles Zentrino-Notebook in so eine schwere Serverkiste.
Kleine Anekdote am Rande, schwere Serverkiste. Also mein Monitor kann man wirklich nicht hochheben, aber die Workstation, die daneben steht, die ist vor kurzem mal runtergefallen, im laufenden Betrieb, mit alle Gabel hinter dran. Dann haben die Leute, die sie runtergeworfen haben, sie wieder hingestellt. Und ich habe mich nur gewundert, also es ist alles weitergelaufen, ich habe mich nur übereingeloggt. Ich habe mich nur gewundert, dass da die so komisch da steht. Und dann haben sie alle so. Also, stabil, ne?
Stabil, in ganz anderer Hinsicht.
Und wie stabil ist Gentoo?
Ja, Gentoo, also ich habe eigentlich bis jetzt keine negative Erfahrung gemacht. Also es läuft für mich mal stabil.
Es kompiliert immer.
Also was kommt jetzt denn alles neu, alles. Wenn ich jetzt... Also kann ich das irgendwie unterbinden, wenn ich weiß, die alte Library da tut's und
nein.
Das dauert jetzt ein paar Stunden?
Wenn ich jetzt einen Bug in meinem KDE habe und der wird gefixt, was passiert dann?
Du baust KDE neu.
Nein. Wie lange dauert das so? Das hast du vorher noch nicht gesagt.
Also, wie lange es dauert, also wenn du das gesamte System installieren willst, dann ist das schon vielleicht eine Woche Zeit.
Nee, ich meine, wie lange KDE war.
Also, auf welchem Rechner?
Ja, das kommt eigentlich auch drauf, ein Rechner drauf an, aber... Ich meine, das ist halt auch so, man
kriegt
halt...
Es
gibt natürlich auch...
Also ich habe gehört von jemandem, der wollte es auch installieren lassen, über Nacht, am nächsten Morgen stellt er fest, dass am ersten Paket ein Fehler war und die ganze Kiste rumgestanden ist, die Rest je nach.
Das kann auch passieren.
Ist es noch aktuell, dieses Problem, oder?
Ja, das Problem kann immer auftreten, klar.
Ich muss aber sagen, wirklich schlimm ist ja nur das erste Mal installieren, weil alle anderen Pakete werden ja nicht so oft, also da gibt es nicht so oft ein Update. Und auch KDE, das sind ja lauter Pakete im Prinzip. Dann das Basissystem und dann die ganzen Komponenten.
Das ist halt eher das Problem.
Und es wird ja nicht alles auf einmal geupdatet, sondern gerade KDE haben sie das zerschlagen in ganz viele Einzelkomponenten. Das war früher wirklich ein Problem bei Gentoo. Da ist man dann wirklich eine ganze Nacht gesetzt oder der Rechner ist eine ganze Nacht gelaufen, bis das KDE halt wieder in der neuesten Version lief. Aber das alte läuft ja währenddessen weiter, das ist ja kein Problem.
Ja.
Aber inzwischen haben sie das in ganz viele Komponenten zerteilt und jetzt ist es auch kein Problem mehr. Jetzt kann ich auch kleinere Teile und muss das ja auch nicht updaten. Ich kann relativ granular das in dem Paketmanager dann sagen, ich möchte genau das Paket oder das Paket nicht über die Version oder das Paket über der Version auf jeden Fall. Also kann ich ihm alles sagen, trage ich eine Konfigurationsdatei ein und das, da hält er sich auch wunderbar dran. Und ich habe das seit 2 Jahren auf dem Serversystem laufen, habe ich natürlich keine grafische Oberfläche, aber ich bin jetzt nicht nur die ganze Zeit am Kompilieren, weil auf dem Server kann man sich das nicht leisten und es läuft auch wunderbar stabil.
Trimount hat neue Pakete und Alex, was dir gefallen, wurde das ganze Paketmanagement-System in Python geschrieben.
Oh, das ist auch ein Feature von Ubuntu, nämlich die nutzen nämlich auch Python für fast alles.
Es hat einen riesen Nachteil, also, es ist lahm.
Also ich bin kein Python-User.
Ja doch, also es merkst du schon. Ja, langsamer WC. Ich glaube eher nicht, das rentiert sich halt vermutlich dann, vor allem wenn du auch, also wahrscheinlich auch die Möglichkeit, dass du selber alles anpassen kannst.
Also es ist eigentlich kein Problem, wenn ich einen recht alten Rechner habe, weil ich habe ja zu Hause meistens einen schnellen Desktop-Rechner rumstehen oder irgendwo und ich kann ja CC verwenden, beziehungsweise ich kann es auf einem anderen Rechner kompilieren lassen und die arbeiten dann miteinander, dann kompiliert es halt in Wirklichkeit auf einem anderen Rechner und der, wo es drauf soll, der macht nur ganz wenig.
Cross-Kompilierung unterstützt?
Ja, genau.
Na, vor allem auf dem 486er willst du eh kein KDE laufen lassen, brauchst du halt kompilieren. Also.
Also ich weiß von einem Kumpel von mir, er behauptet, sein KDE auf dem Pentium 5 startet doppelt so schnell wie, auf, wie beim Debian. Da bin ich empfiehlt.
Also vergleiche ich. Ich kenne keine. Ich kenne da keine Vergleiche großartig. Es war nicht der Grund, warum ich hauptsächlich umgestiegen bin. Ich finde halt einfach irgendwie Gentoo ist
cool.
Das ist cool, ja, danke, genau. Nein, wie soll man sagen, ich finde auch die Dokumentation dazu ist ziemlich nett. Vor allem, weil man hat ja kein Installationsprogramm wie jetzt bei Ubuntu und so, sondern man hat eine Webseite, da steht dran, ja, lade hier mal die tolle Live-CD runter und hier die Basispakete. Und dann fangst du mal an und noch geht man auch Schritt für Schritt durch und lernt auch sozusagen das System zu verstehen.
Und du erlernst genau, welche Pakete du installiert
Nein.
hast und dass man make install und was ist denn alles tippt, das war's.
Genau,
den Merge sagst du nur.
Genau,
du schlägst. Achso, ja, gut, du sagst den Merge, okay, aber.
Also statt ab, jetzt sagst du
Merge. Lernst du ja nicht über das System, nicht wie bei LFS, oder?
Bei LFS lernst du auch nicht über das System.
Doch, das tust du.
Spätestens nach einer Stunde tust du nur noch Copy-Pasten und weißt nicht mehr, was du tust.
Du musst das Buch lesen, wenn du was lernen willst. Wenn du nur ein System haben willst, kannst du Copy-Pasten.
Ich hab das Buch gelesen.
Ja, wo ist Copy-Pasten?
Ach, scheiße, bin hier nicht fertig.
Du lernst. Ja, du lernst dann zum Beispiel, dir ein Bildskript anzulegen, statt zu Copy-Pasten. Oder du lernst, was du dann nachher mit den Zusatzpaketen, die du irgendwie da reinfrickeln willst, machen kannst und wie das machst und so.
Ja, ich würde aber wahrscheinlich das Ganze als sinnvoll ansehen, wenn ich jetzt in der Industrie. Weil dann habe ich nämlich das nach Maschinenrichtlinien in 10 Jahren noch genauso, wie ich es gemacht habe. Das könnte ich mir so vorstellen. Weil das mit der Paketentwicklung könnte ich da auch Probleme bekommen. Ich denke mal, das wäre eine sinnvolle Einsatzmethode.
Ja. Ich weiß nicht genau, wo es im Fall eingesetzt wird. Also sie haben anscheinend auch kommerzielle Sachen. Man kann auch Server mit Gentoo drauf mieten und auch direkt kaufen. Also ich denke, für Server ist es generell ziemlich empfehlenswert, weil da hast du halt so Probleme, dass du eventuell mal dir irgendwie neue Grafikkarte so kaufen und
aber mal ehrlich, wenn du hier. Jetzt weiß ich, wo die ganzen Euro-Jobber sind.
Weil die sind ja im Netz, da will man ja die Security sofort haben. Und da sind eventuell auch User drauf, da kann ich eigentlich.
Ich weiß ja, kann ich ehrlich gesagt selber natürlich dazu sagen, ich kenne mich jetzt mit Gentoo auch nicht so toll aus, ich bin ja einfach irgendwo worden wäre, dass ich halt das vertrete, ich weiß es aber wirklich nicht genau, weißt du das zufällig, wie die Security-Updates, wie aktuell die sind?
Nein, die sind eigentlich relativ gut, es gibt eine Security-Mailing-Liste, die sind immer relativ aktuell, weil die Leute halt auch auf den anderen Security-Mailing-Listen mitlesen. Klar. Und das ist dann
das ist halt auch eine Community, die sich halt um kümmert, wie bei Debian auch.
Tag, wenn das Loch gemeldet wird, ist halt meistens schon die Bugtracker patched und wenn ich es ganz dringend haben möchte, dann hole ich mir da schon das neue E-Merge-Build-Skript raus im Prinzip und ich hole mir den Patch raus und dann kann ich es schon einspielen. Also meistens sind die da ziemlich schnell und dann sind das aber auch oft schon, also nach 1-2 Tagen habe ich es dann auch im normalen Portage-Tree drin und kann es dann regulär einspielen. Also,
aber ich muss es dann neu kompilieren.
Ich verliere die Zeit, wo ich es kompilieren muss. Aber ich habe jetzt auf dem Serversystem keine Pakete, die jetzt 2 Stunden kompilieren oder sowas.
Wie lange braucht der Apache 2 zu kompilieren?
Das ist eine gute gute Frage. Ich habe schon eine Weile nicht mehr gemacht. Aber ich
würde sagen, ein paar Minuten.
Ja,
auf einem schnellen Rechner.
Ja, ein paar Minuten. Nicht mehr lang.
Allerdings ist das eine reduzierte
Konfiguration. Es dauert nur halt ein einziges Mal, wenn man am Anfang lang will. Du hast halt einen riesigen Abhängigkeitsbaum, der erstmal drin sein muss. Weil wenn du jetzt nur mal KDE oder sowas neu kompilierst, dann ist das eigentlich nur ein kleiner Teil.
Also was gut wäre so und was Gentoo zurzeit, soweit ich weiß, nicht kann, ist, dass, also wenn ich was patche, so ein Security-Problem, dann ist es meistens nur eine einzige Datei von Hunderten, die betroffen ist. Das heißt, es würde ausreichen, die neu zu kompilieren und halt die Bibliothek, wo die Datei dann irgendwo drin landet.
Ja, du musst das ganze Zeug hier behalten.
Und ja, das ist ja kein Problem. Das tat man sich irgendwo hin und speichert es ab und dann holt man es wieder raus, patcht die Datei und
dann wird es auch besetzt. Was jetzt relativ verbreitet ist, wenn ich viele Rechner habe, ist das jetzt relativ neu bei Gentoo, ich kann praktisch so einen Server definieren und der hält mir mehrere Pakete vor. Die kann ich dann auf dem Server für alle Maschinen, wenn die gleich sind, kompilieren. Die sind dann auch optimiert für die Maschinen und dann schiebe ich die halt auf meine ganzen Server hoch und dann müssen die das nicht, müssen jeder Server einzeln kompilieren, sondern ich kann praktisch binär übertragen. Das ist aber gleichzeitig auch MD5 signiert und alles. Also
na gut, aber dieses Prinzip weitergedacht ist ja das, was du dann bei der Binärdistribution hast, oder?
Ja, aber ich kann halt meine UseFlex beispielsweise anpassen. Also UseFlex heißt, ich sage halt, ich weiß nicht, ob schon gesagt wurde, ich kann halt genau sagen, ich möchte jetzt kein X verwenden, dann werden schon mal das ganze Zeug rausgeschmissen. Oder ich weiß, ich nehme Apache 2 und statt Apache 1, dann wird alles auf das optimiert. Oder ich nehme Postfix her oder ich nehme MySQL oder eben kein MySQL und dann wird halt das Zeug alles aus den Paketen rausgeschmissen. Bei einer Binärdistribution möchte ich möglichst viel erschlagen, da ist im Zweifelsfall alles drin, was das Paket kann. Und ich spare mir halt aber auch teilweise Sicherheitslücken, wenn ich das gar nicht mitkompiliert habe. Wenn da ein bestimmtes Paket angreifbar ist, wenn ich irgendein Feature drin habe und ich brauche das nicht,
wird es dann auch erkannt. Also wenn jetzt ein Sicherheitsupdate kommt, was nur das MySQL-Feature betrifft und das habe ich abgeschaltet, wird es dann überhaupt erkannt, dass es nicht neu kompiliert werden muss?
Nee, das nicht.
Das wird nicht
neu. Ja, das ist ja dann, dann nützt es mir ja dann überhaupt gar nichts.
Der MySQL benutzt der Pakete
schon anders. Nee, du musst
halt
keine Sorgen. Das nützt ja auch nichts, wenn es nicht benutzt wird.
Ich habe heute mal lange Weile gehabt.
Ja, aber du musst ja die ganze Object File erst in
der Von der
Warum soll ich was
Also
das kann doch dann im Patch drinstehen, das System könnte es erkennen und dann das gleich bleiben lassen.
Wenn du Zeit hast, dann guckt euch hin.
Use Code the source, Nico.
Ja, kommen wir gleich drauf.
Genau, Nico, willst du
das mit dir?
Ja,
schreitet vor.
Ja, okay. Wir meinen, okay.
Jetzt haben wir noch macOS X
und. macOS X?
Und LFS, was ist
das? Fangen wir mit macOS X an.
Ja, genau, sonst haben wir hier zu viel Source.
Weil LFS-Vortrag hatten wir ja im letzten Monat.
Können wir ja nicht, dann wissen wir, dass
wir es
nicht wollen.
Also, liebe Gemeinde, machen wir noch
ein bisschen. Liebe Gläubigen.
Zum Glück sind wir wirklich gläubige Menschen, ja. Ja, eigentlich, da wir ja heute Distributionen vorstellen wollten, hatten wir gedacht, ja, OpenDarwin können wir reinnehmen, haben ein bisschen mehr Content. OpenDarwin, für die, die mit dem Linux-Background an die Sache rangehen, man kann sich es ein bisschen so vorstellen, wie zum Beispiel diese Pärchengeschichten bei Red Hat, dass man Fedora als Community-Distribution hat und das große Red Hat dann als volle oder was ich glaube bei Novell gibt es das ähnlich mit OpenSUSE und dem richtigen SUSE Enterprise. Wobei Apple da ein bisschen von der anderen Seite kommt, das heißt, sie kommen von oben, sprich mit dem großen, dicken System, das alles hat, mit macOS 10. C, nicht X. Ja. und bieten und haben sich dann danach erst entschlossen, auch eine Community-Distribution rauszugeben, die aber eigentlich auch hauptsächlich noch von Apple gemanagt wird und released wird. Also das mit dem Community-Zeug, es ist noch ein bisschen dran, sich zu entwickeln. Sprich, in der Praxis heißt es zurzeit, dass Apple mehr oder weniger zeitgleich zu jedem neuen großen Betriebssystem-Release von macOS 10 auch einen großen Tarball und auch ISOs released, die auf dem Stand sind von dem aktuellen macOS 10 und darin alles enthalten, was unter der Aqua-Schicht sozusagen steht. Das heißt, auf Kernel-Ebene Pakete und im BSD-Userlands. Da muss man vielleicht auch dazu sagen, macOS 10 ist ein kleines Schichtmodell aufgebaut, dass ich drunter einen Mach-Kernel habe, dann kommt ein BSD-Userland drauf. Dann habe ich ein paar
Umgebungen, zum Beispiel Carbon, Cocoa, eine JVM und lauter solche Sachen, wo man dann sich dann letztendlich die User-Programme gegen programmieren kann. So, und die unteren Schichten, sprich der Kernel und das BSD-User-Lens, das sind die Sachen, aus denen OpenDarwin besteht. Beziehungsweise aus denen Darwin besteht. Und aus diesem Darwin-Release geht dann die OpenDarwin-Community her und macht dann auch in Anführungsstrichen richtige benutzbare Systeme. Das heißt, da sind dann nicht nur die Sachen drin von Apple unter der Apsel, das ist die Apple Public Source License, sondern da sind dann auch einige Sachen mehr drin, wie zum Beispiel, ach, alles, was man so aus der Open Source Community braucht. Da sind auch viele Sachen schon bei bei Darwin mit drin. Beispielsweise der GCC gehört mit dazu, der wird mitgebundelt, was ja eigentlich nur Software ist. Aber die Open Darwin Leute machen halt ein richtiges, benutzbares System für den Alltag draus, soweit man das eben sagen kann aus Position von einem Mac-User, weil natürlich einfach Aqua fehlt. Dafür ist dann stattdessen eben ein X drin, ein X11. Treiber fehlen zum Teil. macOS 10 bzw. OpenDarwin haben einen Kernel, der auf Mach basiert. Sie haben es ursprünglich unter Rhapsody auf Mach 3 basiert gehabt und andersrum auf Mach 2. Irgendwas und inzwischen auf Mach 3, also während der ganzen Darwin-Zeit. Da braucht man natürlich dann auch eigene Treiber für. Das Ganze ist mit dem IO-Kit relativ hübsch gemacht, schön objektorientiert, alles drum und dran, wie aus dem Lehrbuch. Ja, da kommen die ganzen Machleute auch her aus dem akademischen Umfeld. Ist aber halt ja, etwas speziell. Und die meisten Treiber, die es da gibt, die an und für sich auch sogar sehr zahlreich sind und sehr gut. Man kennt es vielleicht aus der macOS 10-Ecke. Da hat es ja out of the box schon alles, was man sich groß wünschen kann. Von Bluetooth-Sachen, WLAN-Sachen, alles drum und dran, ist alles drin. Solche Sachen fehlen in OpenDarwin dann. Was ein bisschen die Nützlichkeit etwas begrenzt. Und in der Praxis dazu führt, dass die meisten Leute, die mit OpenDarwin arbeiten, das als zweit- oder drittsystem haben, einfach aus Neugier, um zu gucken, wie es denn da läuft, um Sachen zu portieren, einfach aus Neugier. Es ist beispielsweise schon seit mehreren Jahren so, dass OpenDarwin auf Intel-Architekturen läuft.
Gibt es da irgendwie Applikationen auch dafür oder ein Paketmanager, der die dann installiert und irgendwie so Benutzbarkeit für
oder normal? Es gibt eine Multi-Architektur-Boot-CD.
Stimmt, ja. Also das kommt alles über macOS 10 dann auch bei OpenDarwin an. Das ist ganz spaßig. Und zwar macOS 10 genießt da eine ziemlich hohe Popularität in gewissen Unix-Kreisen oder Ex-Unix-Kreisen oder wie auch immer. Also Apple hat ja theoretisch über Next, die eine echte Unix-Lizenz hatten, ja eigentlich ein richtiges Unix drin. Auf der Schiene ist gerade macOS 10 sehr erfolgreich und die Leute, die von einem echten Unix kommen zu macOS 10, wollen natürlich auch ihre Sachen haben, ihre Spielzeuge. Sprich, es kommt dann nach und nach relativ viel Zeug.
Offset.
Ja, Vim, ja, Vim etc. Das heißt, sehr viele Sachen kommen dann nach und nach auf OS 10 und werden darüber portiert. Das geht dann bis hin zu richtigen Package-Managern. Es gibt inzwischen sowohl AppGet in Form von Debian als auch die BSD-Ports in Form von Darwin-Ports bis hin zu den Gentoo-E-Ports oder E-Ports heißen die?
E-Bills.
Bis zu den E-Bills. Wobei die, glaube ich, noch nicht wirklich stable sind. Also das beliebteste zurzeit ist Fink, sprich AppGet und die Darwin-Ports. Die Darwin-Ports werden auch dann sogar direkt vom OpenDarwin mitgehostet, also das sind dann darwinports.opendarwin.org, weil sich an und für sich OpenDarwin ein bisschen als das, ich glaube, das fünfte BSD versteht, neben den großen NetBSD, OpenBSD, FreeBSD, wer ist für den Dragonfly vielleicht noch, oder BSDi? BSDi. Also sie sehen sich ganz gern selber so ein bisschen in der BSD-Familie, weil sie einfach regelmäßig auch synken zu FreeBSD, glaube ich, zurzeit. Am Anfang war es NetBSD. Da kriegen sie auch dann sehr viel Entwicklungsarbeit her für neue macOS 10 Releases. Wobei auch dann eben in Form von dem OpenDarwin-Projekt wieder Sachen zurückgegeben werden sollen.
Gibt es Debian GNU Darwin eigentlich
noch? Es gab mal GNU Darwin. Es war kein Debian-Projekt, aber es gab und gibt, glaube ich, GNU Darwin.
Debian User Space auf den Darwin-Kern setzen.
War das dann mehr 1. April?
Nee, auf BSD und Herb und Linux-Kern haben sie es ja schon.
Und Solaris.
Das ist ein Teil des Debian-Konzepts, der im Moment noch nicht ganz so funktional ist, wie er eigentlich erwünscht ist, dass Debian also auch vom Kern unabhängig ist und nicht nur von der Hardware.
Keine Ahnung. Also wie gesagt, von Debian offiziell gibt es glaube ich nichts, wobei, ob das mit der Apsel zu tun hat, weiß ich nicht genau. Das ist, keine Ahnung. Ja, das waren im Prinzip
nur die wichtigsten Sachen. Für Spiele, für die Distribution aus Redmond?
Distribution aus Redmond? Nein, es gibt einen kleinen Emulator, und zwar von NetBeast, die gibt es eine Darwin Compat Bibliothek, die Darwin-Applikationen laufen lassen kann, aber halt alles ohne die Aqua-Schicht. Sowas gäbe es zum Beispiel.
Gibt es jemanden, der es wirklich benutzt und Coin Apple hat?
Ja. Es gibt ein paar Leute,
ja. Aber aus Spaß, also nur CD einlegen und ein bisschen rum GCC tippen oder so. Sonst nicht.
Ja. Es gibt ein paar Leute, meines Wissens ein paar alte Next. Ja, genau, der erste X-Server, den es für Darwin gab, war von einem Menschen namens Carmack, der anscheinend seine Projekte damals auch sehr stark auf Next entwickelt hat, Doom etc. Der hat dann sich mal hingesetzt und den X11 zum Beispiel geschrieben, aber glaube ich auch auf Apple Hardware. Die Leute, die auf Intel oder auf beliebige andere Hardware Darwin einsetzen, sind eigentlich ziemliche experimentierfreudige Menschen, die das mal sehen wollen. Aber ich glaube wirklich praktisch arbeiten tun die meisten Leute eben dann gleich mit macOS 10, weil macOS 10 einfach best of both worlds ist. Sprich, ich habe sowohl den Klick-Bund-Bereich, wo ich einfach nur arbeiten kann, wo ich Drag-and-Drop installiere, wo ich mir keine Sorgen machen muss, einfach USB-Sticks, Bluetooth-Sticks oder was weiß ich, was gerade kommt, einstecken und aufmachen und angucken, DVDs angucken, ohne mir Sorgen zu machen müssen, dass mein Package-Manager erstmal von irgendwelchen dubiosen Third-Party-Quellen die MP3-Ellipse bekommt, weil die irgendwie patentiert sind hin und her. Also ich habe sowohl diesen oberen Teil, wo alles funktioniert und ich mir überhaupt keine Sorgen machen muss, als auch den unteren Teil, wo ich dann über Fink mit Debian oder sonst irgendwelche Sachen wie die ganzen Extrem-Tools besorgen kann. Ich kann einen kompletten X11 parallel laufen lassen zu macOS 10. Ich kann, wenn ich unbedingt will, mir eigene Kernels backen, was geht. Also OS 10 ist sowohl hackbar und mit GNU-Tools betreibbar, BSD-Tools betreibbar etc. als auch auf der oberen Schiene. Von daher nehmen die allermeisten dann einfach gleich das richtige OS 10 und haben alle so ein gutes. Open Darwin ist so der Experimentiercharakter und ein bisschen giving back to the community und teilweise auch einfach Freaks rekrutieren, die dann vielleicht. Ja.
Gut, Parasko ruft.
Ja, LFS. Guck, es muss sein.
Ja, das machen wir gleich.
LFS, okay, ich fasse mich kurz. Da es ja ein LFS-Vortrag gab.
Das
Video wird übrigens bald im Netz.
Genau, ein Video bald, Jan.
Ja, stimmt, ja.
Genau, benutzt OS halbe.
Ja, das war wichtig zu sagen. Also LFS macht natürlich alles vom Quellcode. Für Details bitte den Vortrag bzw. das Video dazu eben anschauen. Und die Folien, die habe ich schon online gestellt. Worauf ich noch hinweisen möchte, weil letztes Mal so die Frage nach Sicherheit aufkam und wir dann nicht so viel Zeit hatten zu diskutieren. Sehr empfehlenswert ist zum Beispiel das sogenannte Hardened Linux from Scratch, HLFS abgekürzt, und die machen sich eben daran, ein ja, sehr bombensicheres System zu basteln. Also hoffentlich hören die jetzt nicht zu, aber ich würde eher ein OpenBSD vorziehen. nee, also HLFS ist schon sehr gut und sehr sicher. Ja, und sonst, es gibt natürlich Paketmanagement in LFS. Also ich habe gesagt, der Benutzer ist der Paketmanager, aber es gibt auch binäre Paketmanager, die unterstützt werden. Und es gibt auch sowas wie bei Gentoo, wie wir das vorhin gehört haben, dass es für verschiedene Architekturen kompiliert wird und dann eben verteilt wird von einem Server. Nennt sich Dolphin und ist gerade auf meinem Rechner in Entwicklung. Wird vielleicht in ein paar Jahren mal veröffentlicht. Hat ein schönes GUI und ist von der Kommandozeile aus bedienbar und auch über irgendwelche anderen Rechner remote und so. Und dann gibt es noch das sogenannte Nico-Update, das funktioniert hauptsächlich, indem Fresh-Meat-Announcements geparst werden und dann Pakete übersetzt. Niemals auf automatisch stellen, das zerschießt ein wunderbares System. Sonst ist Nico-Update ganz toll. oder bitte schön anschalten, dass man die Mail erst mit Yes einem Schuh bestätigen muss. Dann schickt man eine Mail an das System zurück und wenn der Yes drin steht, dann wird es halt installiert. Niemals bei glibc machen. Ja, und sonst, man kann natürlich von einem Windows on the fly auf Linux from scratch upgraden. Das funktioniert durch geeignete Bugs in Windows und ein Programm, was sich Workaround Blackboot nennt.
Glaube, die Programme dann auch weiter
hier? Die Programme werden leider abgeschossen, aber es wird ein Wine mit installiert, optional. Das System ist auch in Entwicklung und frühestens in 5 Jahren oder so fertig. Aber die Architektur ist ganz toll. Das macht so was Ähnliches wie bei der Xbox. Ja, also da
wird.
Das ist von mir, ja.
Wie hab's genannt?
Also ich habe Workaround Blackboot genannt, aber du warst für Workaround Backbone.
Ah, ja, genau.
Ja, also man kann mit LFS beliebig komplizierte und blöde Sachen machen. Das geht vielleicht mit jedem anderen System auch.
Aber bei LFS ist es komplizierter.
Ja, richtig. Also ich habe zum Beispiel schon mal, ich hatte mal so ein blödes Problem mit so einem komischen Treiber für so eine PCMCIA-Netzwerkkarte. Und dann musste ich halt den Kernel patchen, den IRQ fest reinpatchen oder ACPI-Support mal so irgendwie umhacken und so ein paar Sachen. Und das macht man vielleicht sonst auch irgendwo, aber ach, ich weiß nicht, das tun glaube ich hauptsächlich so LFS-Leute oder irgendwie jemand, der da so rumschraubt, gewohnheitsmäßig. Was gibt's Wichtiges? Also es läuft halt, ach siehe, letzter Vortrag. Also für detaillierte Fragen stehe ich zur Verfügung, aber falls jemand das nicht bauen will, ich mache da keinen Support für.
Ach ja, kauft euch das Buch.
Ja, die rituelle Verbrennung der Priester findet bei Parasco statt.
Doch nicht.